Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Ja, da kam ich, wie immer, zu der Bewegtbild-Banausen-Aufnahme. Denk an nichts Böses. Und da liegt ja vor der Tür ein abgesetztes Findelkind. Ja, ausgestoßen von seinem Podcast, weil seine zwei Vorgesetzten, weil er der Meinung ist, der war zu schön für die, hat die ausgestoßen, wie Cinderella, wie die bösen Stiefschwestern. Und wir, ganz weihnachtlich, wie wir eingestellt sind, haben gesagt, wir nehmen ihn auf.
Ja, ganz altruistisch.
Ja, hat sich immer ein bisschen geziert, ist schwer zu kriegen, der Bursche.
Ja.
Die anderen beiden Assis, die sind ja 24 Stunden hier auf Standby. Aber der hat auch eine Karriere und hat ein Studium und hat zu tun, deswegen hat es ein bisschen gedauert.
Naja, er macht sich rar.
Er macht sich rar. Wer ist denn? Jetzt haben wir es so spannend gemacht, Lee.
Wir haben Dietz von Ja, hier Filme am Start.
Ja, hier Filme. Hallöchen.
Moin, Dietz.
Na? Ja, schön, dass ich endlich mal wieder hier sein kann, auf jeden Fall.
Ja, wir
freuen
uns
auch.
Hat ja
echt ein bisschen gedauert, aber wie ihr schon richtig gesagt habt, ich wollte ja jetzt auch wirklich mal wiederkommen, weil mit den anderen beiden ist ja ein bisschen schwierig gewesen in letzter Zeit, ne?
Eben. Du wolltest erstmal trainieren, du wolltest erstmal gut genug sein, um hier beim Bewegtbild-Banausen. Hast du jetzt bei Jahre Film trainiert, monatelang?
Das auch, ja.
Jetzt kannst du zu den Bewegtbild-Banausen mal kommen, jetzt hast du ein bisschen Skills dazu gewonnen.
Genau, und wenn es so weitergeht, dass irgendwelche Leute bei uns einfach irgendwelche sehr, sehr wichtigen Spoiler einfach mal gerade so raushauen, ohne Spoilerwarnung vorher zu geben, dann werde ich da ja auch irgendwann einfach weggehen.
Ich bin da sehr oft bei dir, in dem, was du sagst, ja. Das sind spaßbefreite Assis, einfach deine beiden Kollegen. Also ja, sofern da irgendwas Lustiges oder unterhaltungsmäßig als Spider-Man irgendwie ins Spiel kommt, dann sind die Schnösel komplett raus.
Ja, und was die Spoiler angeht, hat er ja auch echt.
Ja, da scheißen
wirklich
die
recht.
Die scheißen aber nur bei Filmen, ne? wenn die den Film hassen, dann scheißen die.
Ja, drauf. Genau.
Ja.
Frechheit.
Ja.
Nee, wir sind da voll bei dir, Dietz. Deswegen sehr schön, dass du heute mal hier bist. Und ja, wenn das so weitergeht bei denen, wir nehmen nicht auf.
Ja. Hatte gestern ja auch schon angeboten, nachdem ich dann halt gesagt habe, so, dann gehe ich halt zu den Bewegtbild-Banausen einfach.
Definitiv, ja. Hier werden Spoiler noch sorgfältig umgangen. Ja.
Ja.
Und nicht so wie so ein Elefant im Porzellanladen.
Ja, hier wird auch noch die Meinung anderer Menschen geschätzt.
Richtig, absolut. Aber ist geil, sonst dissen wir immer Ja-Hier-Filme und jetzt dissen wir Ja-Hier-Filme mit Ja-Hier-Filme praktisch noch in der Episode.
Ja, sehr geil.
Ja, tu, aber ich mache Hoffi dafür ja auch schon die ganze Zeit an, dass er sich auch jedes Mal, wir hatten gestern auch Aufnahmen und er hat sich da schon wieder über Spider-Man aufgeregt. Also der kommt da nicht drüber hinweg über dieses Thema.
Ja, ja, ich weiß, der ist da wirklich. Der ist hängen geblieben.
Katastrophal.
Jetzt hat er monatelang über Forrest Gump hat er jedes Mal das Thema vorgebracht, obwohl es ihn aufregt und er will sich aufregen. Also er ja, genießt es ja. Fall. Er muss irgendwie auf 180 sein. Jetzt hat er Forrest Gump abgelegt, jetzt ist Spider-Man sein neues To-Go.
Ja.
Ja.
Das Hassobjekt.
Das große Hassobjekt, Fall. Ja. Aber ich find's cool. Du gibst ja auch immer ein bisschen Paroli und machst ja dann auch mal einen Spruch, wenn die skeptisch gucken oder wenn die schon wieder irgendwie auf ihrem Arthouse-Film sind oder so. Das finde ich immer ganz witzig dieses Jahr. Kommt mir so vor, als wäre am Anfang ein bisschen so hin und her geschubst worden, aber jetzt mittlerweile gibt da mal ein bisschen Paroli, das finde ich richtig gut.
Und verteidigt das Popcorn-Kino.
Ja.
Manchmal muss man das mal machen.
Ja.
Du weißt, bei uns bist du richtig, hier kannst du machen, was du willst, ja.
Genau, deswegen.
Kannst du mitbringen,
deswegen
was du willst.
Deswegen bin ich auch so froh, dass wir mal wieder zusammengefunden haben.
Definitiv. Hast keine Restriktionen aller, heute werden bestimmte Themen besprochen oder der Hauptfilm ist so und so. Kannst machen, was du willst, weil wir wissen heute echt nicht, was der andere bringt. Insofern haben wir heute wieder eine komplette Überraschungsepisode.
Mhm.
Es war schon fast ein bisschen schwierig,
ja,
einfach so? Irgendwas zu gucken.
Ja,
ach so, du meinst so ganz ohne Vorgabe?
Ja.
Mhm.
Einfach mal so ins Blaue hinein irgendwas zu schauen. Abhängig natürlich von eurer sehr, sehr, sehr umfangreichen Liste an Filmen, die ihr schon besprochen habt in der ganzen Zeit, die ihr hier schon unterwegs seid. Aber ich habe doch noch was gefunden.
Aber besonders geil sind auch so die Pseudo-Vorgaben von manchen von euch, die dann, wo dann Hoffi sich eine Blu-ray gekauft hat und dann gesagt hat, ich hätte gern das Thema Vampire in der Stadt, weil er sich gerade irgendwie, keine Ahnung, Blade gekauft hat, so, weißt du? Und dann machen sie ein Pseudo-Thema auf, nur damit er sich irgendwie den Film angucken muss. Und die anderen müssen sich dann irgendeine Scheiße überlegen, die dazu passt, ja.
Ja, manchmal ist das nicht so einfach.
Ja.
Aber es macht ja trotzdem Spaß.
Habe ich dir erzählt, dass wir heute auch ein Thema machen? Wir besprechen heute nur Filme, die auf einem Schrottplatz spielen. Ich hoffe, deine Filme passen dazu.
Oha.
Ach, habe ich dir nicht gesagt?
Nee, weiß ich auch nichts von.
Hast du das Briefing nicht bekommen, mir das schreiben?
Nee.
Ja, schade.
Ja, das wäre noch schöner. Aber deine beiden Filme passen dazu, ja?
Nee. Na, nee, toll. Keiner von beiden.
Ja, selber die Hausaufgabe verkackt.
Ich wollte dich nur testen. Ja, siehst du, schon wieder ja hier Film angepasst, ja. Hausaufgabe komplett nicht verstanden. Komplett dran vorbeigesegelt.
Was? Wer hat denn hier mal irgendwelche Hausaufgaben verpennt? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ich glaube, jeder von euch mal irgendwie, also so richtig. Also
achso, ich dachte in der einen Folge, wo wir alle mal bei euch waren und ich den...
Ach, das meinst du?
Return of the Living Dead, was hatten wir geguckt?
Ja, ja, stimmt, du hast den nicht geschafft.
Nee, Day of the Dead oder Dawn of the Dead.
Dawn of the Dead, ja, das Original, genau.
Mhm. Den ich einfach komplett verpennt habe.
Nee, aber Jan ist auch immer so derjenige, der die Themen auch so ein bisschen frei auslegt, oder? Würde ich sagen.
Ja, das können wir alle ganz gut, glaube ich.
Könnt ihr auch alle ganz gut?
Ja.
Thema Sci-Fi und die reden dann über den Western, weil ja, in der fernen Zukunft und so wird ja alles wieder einfacher in der Welt und deswegen kann man das ja dann auch. Dann fangen die an, irgendwie so ein Thema zu rechtfertigen. So.
Okay.
Aber gut. Wir sind ja nicht bei eurem Konzept. Unser Konzept ist nicht.
Nee, das Einzige, wo wir uns abgesprochen haben, ist, was die Anzahl der Filme angeht oder der Serien. Deswegen, heute hat jeder zwei Projekte dabei.
Mhm.
Und wir haben beschlossen, dass ich anfange, damit wir mal eine andere Reihenfolge haben, was das Punkteraten angeht.
Haben wir beschlossen und deswegen schreitet zur Tat, würde ich mal sagen.
Ja, nur fürs Protokoll. Dietz hat damit heute auch wieder mal die Chance, in den Lostopf zu kommen.
Ja, Dietz hat es auch letztes Jahr in den Lostopf geschafft.
Ja.
Gezogen wurde Kollege Jan mit seinen zwei Namen im Lostopf, hat das dann geschafft.
Mhm.
Tja.
Aber auf ein neues, Dietz, auf ein neues in diesem Jahr.
Eben, ich gebe mir Mühe.
Sehr gut.
Ja, und ich habe heute mal Filme mitgebracht, von denen ich hoffe, dass ihr sie auch gesehen habt. Weil ich dachte, dann ist das so ein bisschen schöner zum Mitreden.
Okay.
Und der eine davon ist auf jeden Fall, der war eine große Lücke. Weil den kannte ich noch nicht. Und ich weiß, dass Guess ihn sehr schätzt.
Große Lücke.
Ja, ja, voll. Hm. Ja, er ist von Herrn Fincher. Aus dem Jahr 2007. Und heißt schlicht und ergreifend Zodiac.
Nice.
Okay.
Von dem hatte ich tatsächlich eine Menge, ja.
Ja, da hatten wir es, glaube ich, neulich erst wieder von, als du über The Game gesprochen hast, dass Zodiac einer ist, der bei dir sehr hoch im Kurs steht. Dietz, du hast den wahrscheinlich auch gesehen, ne?
Jo, ist aber schon Ewigkeiten her tatsächlich. Mhm. Also.
Weißt du noch, wie du den findest?
Auf jeden Fall, also als ich ihn das erste Mal geguckt habe, ich glaube, ich habe ihn immer auch nochmal, also ich glaube, ich habe ihn auch schon mindestens zweimal geguckt, aber auf jeden Fall, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, war ich erstmal ziemlich weggeblasen. Ich habe den auch, glaube ich, so ungefähr im Rahmen so 2008, 2009 geguckt. Da war ich dann halt irgendwie ja, 15, 16 so um den Dreh, ne? Also, und war auf jeden Fall erstmal mega überrascht, weil ich halt von der ganzen Story dahinter natürlich gar nichts wusste, worauf das halt basierte. Und einfach die ganze Geschichte, wie das aufbereitet war, hat mich schon ganz schön unterhalten auf jeden Fall.
Ja. Kann ich nachvollziehen.
Als Besitzer des Lexikons für Serienkiller wusste ich natürlich, wer der Zodiac-Killer ist. Hab das natürlich ein- und auswendig gelernt und hab das mal... War eine Zeit lang sehr interessiert in der Thematik und habe dann irgendwie auch recherchiert von irgendwelchen Serienkillern. Dadurch hatte ich schon so ein bisschen das Hintergrundwissen, wann und wo er sein Unwesen getrieben hat. Und dann, als der Film dazu kam, fand ich cool.
Aber das Buch von Robert Graysmith, auf dem das hier basiert, das hast du nicht gelesen?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Okay. Ja, wie gesagt, Robert Graysmith, der hier die zentrale Rolle spielt, der hat ein Buch veröffentlicht, was Zodiac heißt, was auf dem ganzen Ding basiert, was ja auch wirklich über viele Jahre ging. Und für Fincher hat James Vanderbilt das Drehbuch dazu geschrieben. Und der Herr, ich hatte den schon mal, weil der Amazing Spider-Man geschrieben hat. Und die neue Scream-Auflage hat er auch geschrieben, aber der hat echt eine durchwachsene Vita. Der hat ganze 14 Credits und dabei sind aber auch so Sachen wie Welcome to the Jungle und White House Down. Also scheint dann doch nicht nur ein Genre zu bedienen. Das finde ich ganz schön abgefahren, aber weil ich glaube, also steht außer Frage, dass das ein geiles Drehbuch ist.
Ja.
Und ich
habe. Wie heißt der Typ nochmal?
James Vanderbilt. Hast du den auch?
Ich habe auf jeden Fall einen, der das Skript zu Welcome to the Jungle geschrieben hat.
Okay.
Aber
guckst du, ob es der gleiche ist.
Ach nee, Entschuldigung, ich habe den Regisseur von Welcome to the Jungle.
Ah, auch schön.
Das ist ja witzig.
Okay.
Ich wusste, dass ich es irgendwo Klammern geschrieben habe für die heutige Aufnahme und witzig.
Ja, der große Film, ey, der muss ja unbedingt neben Zodiac direkt erwähnt werden. Welcome to the Jungle. Wobei, so schlecht fand ich den ja gar nicht.
Ich fand den auch nicht schlecht. Ich fand den okay.
Konnte man schon machen, ne?
Bei Thomas Quiz wurde ja gefragt, weil Arnold, irgendein Quiz war das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei Tom war, dass Arnold Schwarzenegger kam an einer Stelle ans Bild. Mhm. Und er hat ja zu Dwayne The Rock was gesagt.
Boah.
Und dann waren so 4 Aufnahmen und ich habe es tatsächlich noch gewusst.
Ah ja?
Was er gesagt hat, weil er meinte einfach nur schlicht und ergreifend, meinte er so, have fun. So viel Spaß, glaube ich, in Deutsch oder so.
Okay.
Und das hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf. Das war ganz witzig, dass ich das noch weiß. Dass die sich so ein bisschen abgeklatscht haben, so actionmäßig.
Okay. Na gut, jetzt zurück zu Zodiac. Die Handlung, die Robert Graysmith hier eben, das hat sehr viel Autobiografisches. Es geht 1968 los mit dem ersten Mord, weil, wie Guest schon erzählt hat, der Zodiac-Killer ist ein Serienkiller, der in Südkalifornien unterwegs war, zwischen 68 und 83. Mhm. Und ja, also ich glaube, es ist jetzt sinnfrei, da den genauen Verlauf des Films zu erzählen. Wichtig ist, als es mit dem Morden losgeht, gibt es natürlich eine Berichterstattung darüber in den verschiedenen Zeitungen und dann ist ausschlaggebend, dass 3 Zeitungen kriegen, beziehungsweise 2 Zeitungen und was ist das andere? Ich glaube, ein Fernsehsender. Jedenfalls 3 Medien kriegen unabhängig voneinander Briefe zugeschickt danach, in denen sich der Killer nicht zu erkennen gibt, aber eben sagt, er hat diese Leute umgebracht und er droht mehrere Leute zu weitere Leute zu ermorden, wenn die nicht den Brief, den er geschickt hat, auf ihrer Titelseite veröffentlichen in der nächsten Ausgabe. Und eine der Zeitungen ist eben San Francisco Chronicle. Und diese Redaktion steht hier auch ziemlich im Fokus der Geschichte. Natürlich zusammen mit dann dem San Francisco Police Department, das sich natürlich dem Fall annimmt. Und das ist hier sowieso ein bisschen das, warum die Sache tricky war, weil der eben hier mit verschiedenen Bezirken, in verschiedenen Bezirken mordet und dadurch eben nicht immer nur das San Francisco Police Department zuständig ist, sondern dann gibt's noch in Vallejo die Polizei, die zuständig ist und dann noch einen dritten und die müssen eben immer untereinander kommunizieren und aufgrund der Zeit und weil da irgendwie dann im späteren Verlauf das Faxgerät schon eine wahnsinnige Neuerung ist, erfolgt das halt alles auf dem Briefweg und es dauert total lang und vor allem fehlen dann auch immer irgendwelche Informationen, weil die nicht immer alles preisgeben wollen und jeder so ein bisschen vorsichtig ist mit dem, was er teilt. Und verbunden wird das eben alles von der Zeitungsredaktion beim San Francisco Chronicle. Und dort im Schwerpunkt eben Robert Graysmith, der dort für die Zeitung Cartoons zeichnet, das heißt erstmal so nicht wirklich was mit der Berichterstattung zu tun hat, der ist aber halt auch immer anwesend bei den Meetings, wo dann eben auch dieser Brief reinflattert. Und da ist vor allem die Figur von Robert Downey Jr., Paul Avery, eine sehr wichtige, weil der eben damit beauftragt wird, über diesen Zodiac-Killer zu schreiben. Und weil dieser Zodiac-Killer ja selber anscheinend ein großes Bedürfnis hat, eben auch in den Medien stattzufinden, ist natürlich der Wortlaut, mit dem Paul Avery über ihn berichtet, recht prekär. So, das ist halt nicht unwichtig, was er da schreibt, weil es dann eben auch immer eine Reaktion vom Zodiac-Killer gibt. Und das zieht sich eben dann eine ganze Weile hin, weil sie können dann früher oder später zwar Verdächtige eingrenzen. Das führt aber selten irgendwo hin und so zieht sich das eben bis 83 und es geht in dem Film tatsächlich weniger darum der Film zielt nicht darauf ab, die am Ende zu sagen, der und der war's, sondern es geht halt eher darum, was das mit den Leuten macht, die sich so intensiv über so einen langen Zeitraum mit diesem Thema befassen. Weil natürlich leiden da die jeweiligen Familien drunter und das Privatleben und manche driften da halt auch sehr ab und werden schwer alkoholabhängig und sonst was. Weil der das eben schon sehr clever macht und die natürlich verhindern wollen, dass da mehr Leute drauf gehen, zumal der Zodiac dann eben auch immer mit ziemlich krassen Drohungen ankommt. Und im weiteren Verlauf kommen dann Leute dazu, die das irgendwie imitieren und dann gibt's natürlich tausend und einen Hinweis, der ins Leere führt, weil es halt von Leuten sind, die sich nur in irgendeiner Form wichtig machen wollen. Naja, und das kriegt man hier in der Kinofassung über 2 Stunden 37 Minuten erzählt. Ich habe mir gleich den Director's Cut angeguckt Der ist nur 5 Minuten länger. Und habe jetzt auch nicht nachgeguckt, was da die großen Unterschiede sind, aber mir geht's ja ähnlich wie dir, Gess. Ich hab dann tendenziell Bock, natürlich mir da die Fassung der Regie anzugucken, wenn's geht. Und ja, die ist jetzt eben in dem Fall 5 Minuten länger und das ist echt, das ist ein abgefahrener Film, Alter. Und Gess weiß es, die wahrscheinlich nicht so. Ich bin kein riesen Jake Gyllenhaal-Fan.
Oder wie Hoff ihn aussprechen würde?
Jake Gyllenhaal?
Der ist richtig gut mit Namen.
Da haben wir ihn endlich mal, ja. Ja, also ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu dem. Ich finde den handwerklich gut bis super. Der macht seine Sache mindestens immer solide. Der gehört jetzt aber halt einfach zu den Fressen, die ich mir nicht wahnsinnig gerne angucke, weil das ist solide, Alter. Immer.
Also ja, du bist hier der Taylor Swift Fan in der Runde und du bist immer noch auf dieser ganzen Red Scarf Geschichte und sagst so, ey Jake, wann gibst du den Taylor endlich wieder zurück?
Ich habe keine Ahnung, auf welche Referenz du hier anspielst. Deswegen kein Plan. Nee, es ist also tatsächlich einfach so eine Typfrage. Für mich hat er immer diesen Pudelblick. Ja, okay. Guess guckt total.
Pudelblick.
Ja, wie, findest du nicht?
I can't tell if you're really motherfucking dumb or really motherfucking smart.
Naja, dann
was ist für ein Pudelblick?
Acht mal drauf jetzt mit dem Wissen im Hinterkopf, bis wir den nächsten Film angucken. Er hat schon immer einen recht ähnlichen Blick. Und für manche
aber ich
Rollen.
Ich weiß auch gerade, was der Pudelblick sein soll. Also Dackelblick kennt man, aber der Pudelblick gut frisiert und irgendwie ein bisschen traurig sein.
Ja, siehst du, ja, aber trifft's doch.
Gut, aber treffen,
gut
ja.
Frisiert, aber traurig. Ja, das eine schließt das andere aus.
Ja. Ja, also, wobei Dackelblick trifft's auch so ein bisschen, weil es hat halt schon was sehr treudoves oder ja, weil es ist schwer, diesen Blick von Jake Gyllenhaal zu beschreiben. Es ist halt relativ ähnlich immer, finde ich. So, es ist einfach, ich finde den halt nicht besonders spannend.
Wow.
Und in manchen Rollen passt das wie die Faust aufs Auge. Und hier ist das eben so. Weil er bringt halt schon diesen Lutscher einfach schon mit. Ne, so rein archetypisch ist der für mich so ein Lutscher-Typ. Auch wenn er natürlich zweifelsohne ein sehr attraktiver Lutscher ist. Er ist ein Lutscher-Typ. Und hier passt das halt perfekt. Ne? Auch dadurch seine Inkompetenz, was soziale Kontakte angeht, so diesen fehlenden Anschluss und seine Unfähigkeit eben wirklich Leute auch groß für sich zu begeistern, obwohl er ja eigentlich ein heller Kopf ist. Das bringt er halt mit und das passt hier auf die Rolle halt perfekt.
There's a very simple solution. Just don't do that.
Hör endlich auf damit.
Ich soll mir einfach keine Filme mit Jake Gyllenhaal mehr angucken.
Du machst einfach eine 10 Minuten gerade einen Rant gegen Jake Gyllenhaal.
Nein, Alter, ich erkläre dir, warum ich den nicht besonders aufregend finde.
Okay.
Und ich finde ihn auch nicht besonders vielseitig.
Was? Alter, es wird immer schlimmer. Die Range von ihm ist doch mega, Alter.
Aha.
Der hat doch von treudoven Boxer bis bedrohlich bis hin zu super intelligent und smart und charmant, hat er doch komplett die Paletten abgedeckt.
Welchem Film ist der denn bitte bedrohlich?
Na, zum Beispiel in The Nightcrawler?
Was?
Du findest ihn nicht bedrohlich in Nightcrawler?
Nee, Alter, wen bedroht der denn da?
Es geht nicht darum, dass er jemanden bedroht. Es geht darum, wie er wirkt, wie er vom Typ ist, ja. Wie er guckt.
Wie er guckt. Aber dann muss er doch eine potenzielle Gefahr darstellen, wenn jemand bedrohlich ist, oder?
Ist er definitiv.
Ist er, für find wen? Ich auch auf jeden Fall auch.
Für wen?
Für
denn?
Die Menschheit.
Ja. Digga, wo er in diesem Büro steht, da vor diesem Schreibtisch also, und so weiter, ich würde ihm nicht über den Weg trauen.
Ja, aber also nur weil er für seinen eigenen Nutzen über Leichen geht, heißt das ja noch lange nicht, dass er bedrohlich ist. Also wirkt auf mich einfach nicht so.
Er wirkt auf dich in
bedrohlich ist das letzte Attribut, was ich mit Jake Gyllenhaal in Verbindung bringen würde, egal welche Rolle er spielt.
Okay, das ist krass. Weil ich finde, wie gesagt, bei Nightcrawler ist er weit entfernt von einem Pudelblick.
Du darfst das ja finden, wie du willst. Ich erkläre dir nur, weil du immer so fassungslos bist, wenn ich meine eingeschränkte Begeisterung für Jake Gyllenhaal hier zum Ausdruck bringe, dann will ich dir halt mal erklären, was es damit auf sich hat. Also ich finde einfach, der ist jetzt noch kein One-Trick-Pony, aber für mich ist er eben durch seinen Typ, den er mitbringt. Das ist bei manchen Leuten eben extremer als bei anderen. Für mich ist aber eben das, was er mitbringt, halt immer so ein bisschen dieser Lutscher. Und das, finde ich, haben auch wirklich eigentlich alle Rollen von ihm. Also selbst so ein Nightcrawler, weil das ist ja auch total erbärmlich, was er da macht im Grunde. Auch wenn du das bedrohlich findest, ist er ja auch da, ne, so dieses Introvertierte ist ja auch vergleichbar mit dem hier. er spielt schon auch oft Typen, die jetzt nicht wahnsinnig gut mit anderen und ihrer Umwelt connecten.
Das stimmt, okay.
So, wie auch immer, also wir brauchen jetzt auch nicht den Archetyp von Jake Gyllenhaal auseinandernehmen. Mir geht's nur drum, hier passt das halt perfekt. Das, was er mitbringt und wie er das spielt. Und wie man eben dadurch diese Figur zu fassen kriegt. Weil das ist nämlich super relevant, finde ich, für den Film hier, dass man ihm das glaubt, weil es um diese Besessenheit geht. Dass der dieses Ding nicht loslassen kann und dabei eben aber auch wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, was so sein Privatleben angeht, diesen Fall weiterverfolgt. Obwohl er halt auch erstmal auf dem Papier eigentlich beruflich nichts damit zu tun hat. So, und das finde ich halt ziemlich geil. Weißt du, weil damit steht und fällt das Ding. Weil wenn du dem nicht glaubst, wenn du dem diese Besessenheit nicht abkaufst, dann geht der ganze Film nicht auf. Ja, und das funktioniert hier sehr, sehr gut, finde ich. Ja, für mich war natürlich auch immer wieder ein Highlight Mark Ruffalo, der hier eben den Inspektor David Toski vom San Francisco Police Department spielt. Und dann haben wir an seiner Seite Anthony Edwards. Brian Cox spielt noch eine Nebenrolle. John Carroll Lynch, Chloe Sevigny, Donald Logue, Philip Baker Hall, Zach Grenier, Adam Goldberg. Also das Line-Up ist hier schon echt richtig krass auch. Und ja, der gute Herr Gyllenhaal war tatsächlich die erste Wahl für den Robert Graysmith. Und das, wie gesagt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil das passt hier wirklich. Und zweite Wahl wäre gewesen, und deswegen rein archetypisch passt, das finde ich nämlich perfekt, Orlando Bloom. Und da haben wir nämlich dieses Lutscher-Ding, was ich meine, was der genauso mitbringt. Das ist nämlich, finde ich, ein sehr, sehr ähnlicher Archetyp.
Das ist wirklich krass, weil ich meine, jetzt hast du einen genannt, wo ich diese Beschreibung durchaus unterschreiben würde, aber das ist für mich nicht der gleiche Typ wie Jake Gyllenhaal. Also du hast bestimmte Rollen, die du rauspicken kannst, die auf dieses Muster passen. Wenn du jetzt gerade sagst, zum Beispiel, dass Zodiac zu dem Bild passt, was du von ihm hast. Aber ich kann dir halt 10 andere Filme aufzählen, wo es halt nicht so ist.
Ja, hast du ja versucht, sehe ich halt nicht so. Und
hast du End of the Watch gesehen, wo er den LA-Cop spielt? Das ist ja doch alles andere als ein Lutscher.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, du missverstehst so ein bisschen, was ich meine. Weil nur weil, sobald jemand in einer Machtposition ist, heißt das nicht, dass er nicht im Archetyp ein Lutscher sein kann. Weiß ich mal? Du beziehst, wenn ich von Archetypen spreche, beziehst du das immer zu sehr auf das, was in der Handlung passiert. So, es geht um den Archetyp. Ist ja auch egal. Fincher sieht das offenbar ähnlich, weil, wie gesagt, Orlando Bloom und Gyllenhaal sind für mich ein sehr, sehr ähnlicher Archetyp. Witzig finde ich, dass ich hier gelesen habe in den Trivia Facts, dass hinterher digital auf Close-Ups, wenn er irgendwie nach Fotos greift oder ne, seine Hände im Close-Up zu sehen sind, mussten digital Haare hinzugefügt werden, weil Fincher Gyllenhaals Hände zu schön waren.
Was?
Die waren halt, da waren zu wenig Haare drauf und die waren insgesamt, waren die ihm einfach zu schön, also musste da digital was dran gemacht werden.
Alter. Haben sie aus Henry Cavills Schnäuzer haben sie dann die Haare implantiert auf die Handflächen von Jake Gyllenhaal.
Ja, genau, so läuft's.
Auf den Handrücken, meine ich. Okay.
Ja, was ich sehr witzig fand, dass...
Meine Hände wären wahrscheinlich auch zu schön. Guck mal, kein einziges Haar da drauf.
Viel zu schön, ja. Mensch. Was ich gelesen habe, dass Jennifer Aniston Fincher in der Pre-Production Gyllenhaal und Ruffalo vorgeschlagen hat für die Leadrollen.
Okay.
Das hat man also ausgerechnet ihr zu verdanken. Ja, weil sie schon mit denen gearbeitet hat, hat er sie gefragt, wen sie vorschlagen würde, und dann kam die mit den beiden Namen, finde ich, abgefahren. Ja, und für Paul Avery, also Robert Downey Jr.'s Rolle, war die erste Wahl eigentlich Daniel Craig.
Okay.
Sehr anders, aber hätte man sich auch vorstellen können, finde ich. Zumal, ja. Also Robert Downey Jr. spielt hier schon, also das geht schon auch sehr stark in eine Richtung von Rollen, die er halt oft spielt, ne? Weil das ist ja so rein von diese Lässigkeit und diese ein Fick geben Einstellung, mit der er halt über den größten Teil rumrennt, das ist ja schon auch irgendwo so Tony Stark und Konsorten, ne? Und deswegen
Daniel Craig und so.
Ja. Und was ich dann auch gelesen habe, was ich super abgefahren finde, ist, dass ein Teil dieses Codes wurde erst Dezember 2020 entschlüsselt. Alter.
Ja. Später.
Das ist halt so krass, dass das einfach immer noch so ein Mysterium halt ist, ne?
Ja.
Also.
Naja, total.
Dass da heute noch Leute sitzen und immer noch neue Sachen da irgendwie zu finden. Mhm. Und das ist auch das genau, was ich damals bei dem Film auch so spannend fand. Also, wie das auch aufbereitet wurde einfach und dass es auch einfach die ganze Sache irgendwie so ein bisschen spannend gemacht hat, dass man selber so dachte, boah, okay, was kann man da noch rausfinden und so? Wann ist das vielleicht alles mal wirklich komplett aufgedeckt?
Ja. Ja, weil, also ohne das Ende zu spoilern, es hat ja auch was wahnsinnig Unbefriedigendes. Ne, weil es eben nicht ist wie in Filmen, die du sonst aus diesen Genres so hast, dass du halt am Ende, hier heißt es so, der war's und das ist aus ihm geworden. Ja, das ist hier halt echt anders und das finde ich aber sehr geil gerade.
Es ist natürlich auch ein sehr analytischer Film, wo es halt um die Ermittlung geht, wo es halt um das geht, rauszufinden, was da passiert ist. Also man darf jetzt nicht so diesen Serienkiller-Thriller erwarten, weißt du, wo du jetzt hier so, wo gemordet wird am laufenden Band und wo du jetzt so die ganze Zeit irgendwelche Verfolgungsjagden hast und so. Davon ist so
eben weit entfernt. Ich glaube, dann, das wäre auch, glaube ich, sehr anstrengend und irgendwann auch mördernervig, weil du ja, dann würdest dir ja gehen, wie eben den Ermittlern, diese ganzen Hinweise, die du da ja schon auch zuhauf bekommst, die führen ja alle nirgendwo hin. Mhm. Oder zumindest nicht konkret genug, dass dann da eben was draus gemacht werden kann. Und das ist schon, finde ich sehr geil.
Mhm. Wobei die Kills sind, aber trotzdem sehr explizit sind. Also da gab es ein paar Momente, gerade dieser Messermoment.
Yo.
Das tut schon physisch weh, also da hast du schon, da hat die Kamera schon richtig drauf gehalten.
Ja. Nee, also deswegen von diesem Zodiac geht auf jeden Fall auch eine Bedrohung aus. Mhm. Also das macht's ja auch so spannend, dann da in diesem Abgleich mit den Verdächtigen, die sie dann auch mal so verhören und so weiter, weil du dir natürlich überlegst, okay, könnte der das sein? Mhm. Schon sehr geil gemacht. Dann habe ich gelesen, dass das Vorbild für Fincher war All the President's Men. Und das passt natürlich, wenn man es weiß, weil das ist ja schon auch, also, weil eben, es geht da nämlich auch nicht wirklich drum, was dann eben mit dem jeweiligen Thema jetzt ist, sondern was es mit den Leuten macht, die sich so intensiv damit befassen.
Mhm.
Ja.
Die Unbestechlichen ist das.
Genau, ja.
Okay,
von 76. Ja, und dann ein Ding noch, dass den einzigen Kommentar, den es von Robert Graysmith, also der realen Person, über das fertige Drehbuch hier gegeben hat, war: God, now I see why my wife divorced me. Ja. Deswegen, diese Besessenheit, mit der Herr Graysmith da unterwegs war, die kommt in dem Film schon echt gut rüber. Ja, ich hab den sehr genossen. Wirklich ein guter Film.
Und das war jetzt für dich das erste Mal, dass du den geguckt hast?
Ja.
Ach, krass.
Naja, der fehlte mir.
Du hattest den aber die ganze Zeit auf dem Schirm, ist nur so irgendwie an dir vorbeigegangen oder bist du jetzt wirklich erst...
Nee, das hatte, wie gesagt, viel mit Jake Gyllenhaal zu tun.
Okay, ja.
Den ich mir halt echt, naja, also braucht's viel, bis ich mir den freiwillig in der Hauptrolle angucke. Und dann auch, dass halt das so ein Crime-Thema ist, wo ich generell erstmal nicht so, ich meine, 7 mochte ich auch sehr, deswegen ist es eigentlich Quatsch, dass ich da so lange im Bogen drum gemacht habe.
Ja, aber hier ist halt wieder True Crime, ne? Das ist ja auch immer nochmal so ein bisschen was anderes.
Mhm.
Naja, ändert aber nichts daran, dass der Film auch gut sein kann. Also nur weil er
Ja, klar, das stimmt.
Nee, also der Film ist ein super Beleg dafür.
Mhm.
Ja, das ist richtig. Aber der geht ja schon nochmal, finde ich, auch ein bisschen anders an die ganze Sache ran als ein 7. Weil es ja, wie du schon sagtest, also hier sich ja wirklich eben auch über diesen extrem langen Zeitraum dann halt auch irgendwie erstreckt.
Mhm.
Und du ja wirklich die meiste Zeit, also klar, das bist du bei 7 auch, du bist halt sehr nah in den Ermittlungen natürlich halt mit drinne, aber er geht natürlich, was so dieses Bedrohungslevel angeht, für unsere Hauptfiguren, geht er natürlich nicht in die Richtung, wie in 7 geht. Ja. Also du hast halt nicht das Gefühl, okay, die setzen gerade ihr eigenes Leben so richtig krass aufs Spiel.
Mhm.
Weil da natürlich 7 einfach, dadurch, dass es eine fiktive Geschichte ist, ganz andere Möglichkeiten hat.
Das ist aber wiederum das Geile an David Fincher, dass er wieder einen Serienkiller-Film macht, aber er sagt, er zitiert sich nicht selbst.
Ja.
Obwohl der Film super erfolgreich war und mega Hit geworden ist. Dass er gesagt hat, er zieht es eh nicht auf, sondern er macht einen ganz anderen Ansatz.
Das stimmt.
Nee, ich wollte das jetzt auch nur grob mit dem Genre vergleichen, weil eben Sieben habe ich mehrfach gesehen und fand ich grandios. Und
Siebenmal?
Ja.
Und Zodiac jetzt knallhart das erste Mal. Deswegen, ich kann dir nicht wirklich sagen, warum das so lange gedauert hat. Aber ich mochte ihn. Das steht fest.
Schön zu hören.
Fincher war für den Film sogar für die Palme d'Or nominiert. Das ist wahrscheinlich sonst auch nicht der Stoff, der da Nominierungen einfährt. Aber finanziell tatsächlich kein Erfolg, ne? Der hat 65 Millionen gekostet und hat keine 85 eingespielt.
Okay.
Und das mit dem Line-Up, das finde ich schon krass.
Ja, es geht besser.
Das geht sehr viel besser. Also so unterm Strich wahrscheinlich sogar ein Flop. Ja, den deutschen Titel habe ich noch gar nicht genannt. Zodiac, die Spur des Killers. Natürlich muss das damit rein. Oh Mann, ey. Okay, ja, dann sage ich was zu den Zahlen. 7,7 auf IMDb. Metascore ist 78. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,6 und 3,8 vom Publikum. Auf Letterboxd ist er bei stolzen 4,0. Ich habe noch eine Tagline, die auch sehr schön ist. There's more than one way to lose your life to a killer. Deeper Shit hier.
Nicht schlecht.
Ja. Aber das fasst den Film tatsächlich auch ganz gut
zusammen. Ja, eben. Ne?
Also es geht wirklich eher um diese Obsession als um den Mörder.
Genau.
Halt wirklich. Und das ist halt auch das Interessante, was diesen Film eben ausmacht.
Mhm. Ja.
Ja, sehe ich ähnlich.
sagte er so semi-interessiert.
Nee.
So, jetzt
ich glaube, er ist schon am Grübeln.
Ich finde es, genau, ich bin ein bisschen am Grübeln, aber ich finde es gut, dass du den gebracht hast, definitiv. Ist sehr schön.
Okay.
Freut mich.
Ja, also ich glaube, Guess, wer hier, wenn du sagst, es ist, du erwähnst ihn ja immer wieder, wenn es um deine liebsten Fincher-Filme geht. Das klingt schon so, als wärst du hier bei 10.
Nee, ich bin bei 8,5.
Ach so? Zodiac. Okay.
Also eine 10 ist es nicht, aber der ist schon. Aber ich habe dir gesagt, dass David Fincher so zu meinen Lieblingsregisseuren aufgestiegen ist. Zodiac fand ich schon ein bisschen schwächer, nachdem ich 7 und Fight Club und The Game gesehen habe. Das waren so drei Dinger, die sind auch gleichzeitig in meine Top 3. Und dann kam Zodiac und damit hat er immer noch einen mega geilen Film gemacht, aber kommt nicht mehr so an diese 9-10 Punkte Filme ran, die ich gerade aufgezählt habe.
Bei Zodiac finde ich ist das Problem so ein bisschen, dass der, also habe ich zumindest halt gemerkt, nicht so den großen Rewatch-Value für mich halt irgendwie hatte.
Ja, der ist halt schon ein bisschen trocken, finde ich so.
Genau.
Also ist
der
geil,
hat mich dann beim zweiten Mal gucken dann auch so, der hat sich teilweise doch schon ganz schön gezogen dann halt auch.
Okay.
Naja gut, der geht fast 3 Stunden, klar.
Deswegen, aber da gibt es halt andere Filme, die ich dann auch trotzdem mit der Laufzeit auch beim zweiten oder dritten Mal gucken, trotzdem noch genauso gut für mich funktioniert haben.
Naja gut, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil für mich war es das erste Mal.
Ja.
Guess, wie oft hast du den gesehen?
Nur einmal im Kino.
Ach so.
Bei mir war es auch nur eine Einmalsichtung, insofern steht das noch aus, wie der bei mir beim zweiten Mal wirkt. Also, aber ich kann mich erinnern, dass ich den Soundtrack super fand. Du hast halt so zeitgemäße Songs von den Four Tops, so Bernadette und so eine Sachen so zu den Kills. Kam natürlich auch geil.
Jo.
Ja, und schon auch guter da Film. Wieder Ausstattung und Look und alles. Also allein diese Eröffnungssequenz und so, ist so geil.
Sehr stilsicher.
Ja.
Kannst du denn noch Punkte geben, Tietz? Oder ist es zu lange her, deine Zweitsichtung?
Ja, ist tatsächlich zu lange her. Würde ich jetzt, weiß ich nicht, ich würde mir so aus dem Kopf raus wahrscheinlich immer so im 7- bis 8er Bereich auf jeden Fall anordnen.
Im 7- bis 8er Bereich, okay.
Ja.
Na gut.
Ja. Dietz darf anfangen mit Raten.
Jetzt bist du schon drin.
Also das Ding ist, das klang ja auf jeden Fall alles schon sehr gut, was du gesagt hast. Abzüglich Jake Gyllenhaal.
Eine 5.
Ey, also nochmal, ne, fürs Protokoll.
Aber
ich fand Jake Gyllenhaal hier perfekt. Perfekte Besetzung, perfekt gespielt, alles fein.
Ist auch geil, wie er gesagt hat, dass David Fincher das genauso sieht wie er, weil er ihn in dem Film besetzt hat als Lappen. Muss David Fincher ihn ja generell als Lappen auch ansehen in den anderen Filmen. Vielleicht denkt er auch sich einfach, der Typ spielt alles, der kann alles spielen. Ich brauche keinen harten Typen, aber wenn ich einen harten Typen brauche, kann ich ihn auch hinzufügen.
Es ging darum, dass für ihn die zweite Wahl Orlando Bloom gewesen wäre. Und da bist sogar du der Meinung, dass der immer, also dass das so ein Lappen ist.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber du hast gerade Fincher mit einem einzigen Film so von wegen, als ist genau deiner Meinung verkauft. Und das ist halt falsch.
Aha.
Ja, weil
das können wir nicht wissen.
Ja, für den Film braucht er ja einen Lappen. Und dann hat er Jake Gyllenhaal besetzt. Das heißt aber nicht, dass er ihn so als Prototyp so ansieht. Vielleicht sieht er ihn auch als...
Aber es kann auch genau so sein. Wer weiß. Vielleicht ist das der erste Name, dass wenn jemand zu Fincher geht und sagt, sag mir mal einen guten Lappen, dann sagt er Gyllenhaal.
Er ist wie Leder, dann Gyllenhaal. Ja, okay. Wir kommen nicht auf den grünen Zweig hier.
Also ich hätte wahrscheinlich ja so 7,5 getippt. Aber da du jetzt nochmal sagtest, dass dich Gyllenhaal dadurch doch nochmal so die perfekte, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, also ich sag jetzt mal 8.
Ich lege noch einen halben Punkt drauf und sage 8,5.
Ich bin sogar bei 9.
Sogar bei 9 ist er.
Uff.
Okay.
Also ich habe nicht ein negatives Ding über diesen Film gesagt, deswegen frage ich mich, wie ihr so weit unten angekommen seid, aber gut.
So weit unten, das ist lieb, wenn er euphorisch ist.
Es war vielleicht trotzdem immer noch die ganze Jake Gyllenhaal-Unterhaltung.
Ja, okay.
Ja, damit hat er uns eingelogen.
Ich dachte vielleicht so, auch wenn du dachtest, er ist gut für die Rolle besetzt, so unterbewusst wolltest du dem Film trotzdem einfach nicht diese gute Punktzahl geben.
Genau so, ja. Niemals kriegt ein Jake Gyllenhaal-Film von mir 9 Punkte.
Nee, um Gottes Willen. Ich habe ja nichts persönlich gegen den. Das ist jetzt einfach für mich kein Daniel Day-Lewis.
Ja. Okay, aber dann würde ich jetzt mal direkt weitermachen.
Ja, klar.
Wahrscheinlich.
Das war's mit Zodiac.
Und ich hatte eigentlich überlegt, dass ich euch die Auswahl stelle, welchen Film wir als erstes besprechen. Aber wenn wir gerade schon beim Thema waren, bleiben wir doch einfach mal bei Jake Gyllenhaal.
Ach nee.
Juhu.
Hier ist er.
Lieb wird sich freuen, aber ich glaube, das ist ein Film, den du wahrscheinlich dann noch nicht geguckt hast.
Wer weiß.
Und zwar habe ich Enemy mitgebracht von 2013 von Denis Villeneuve.
Ach, wie witzig.
Hatten wir den nicht?
Laut meiner Liste nicht.
Warte mal, Enemy?
Ich könnte schwören, über den haben wir schon gesprochen.
Ich glaube auch, über den haben wir gesprochen. Das war, glaube ich, ein Auftragsfilm.
Ich habe mit Steuerung F gesucht.
Alles gut. Ja, du wärst nicht der Erste. Deswegen, ich finde da andauernd irgendwelche Sachen nicht. Das ist jetzt auch nur aus so einer vagen Erinnerung. Ich meine, über den haben wir schon gesprochen.
Ja, ich glaube, du hast recht. Warte mal.
Aber das macht überhaupt nichts, weil deine Punkte haben wir nicht. Deswegen, wir können gerne nochmal über den sprechen, aber... Ich meine, nee, es war in so einer Phase, wo wir über Villeneuve gesprochen haben.
Du hast völlig recht. Wir haben über Enemy, weil wir quatschen über Filme geredet.
Ach.
Das war nämlich okay. Bei denen in dem Episode, okay. Haben wir den zusammen geguckt.
Ja, alle. Geil.
Insofern.
Hast du, aber dann steht der nicht bei uns in der Liste. Fuck, jetzt würde
ja, natürlich steht der nicht bei uns in der Liste, weil er war ja nicht unser Podcast.
Ja, aber ich bin mir trotzdem, haben wir da Punkte vergeben? Weißt du das?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, nachzuhören bei Wir quatschen über Filme.
Genau.
Keine Ahnung, welche Episode. Aber wie geil. Ja, super. Nee, dann bin ich sehr gespannt.
Ja, ist ja logisch. Wir haben ja mit Jaja Film haben wir das komplette MCU auseinandergenommen. Die ganzen MCU-Filme stehen ja nicht bei uns in der Tabelle. Weißt du?
Richtig.
Ja, bei denen. Ja. Okay, das ist interessant. Aber ja, also ich wusste auch gerade, dass wir über den geredet haben, aber jetzt weiß ich auch, in welchem Zusammenhang. Und insofern...
Nee, vor allem...
Feuerfrei.
Ich habe mich da halt dran erinnert, weil wir da nämlich auch schon so eine Jake Gyllenhaal-Diskussion hatten.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, okay.
Das war nämlich genau das Ding, weil da bin ich der Meinung, hätte ein anderer Schauspieler mehr rausgeholt aus dem Film. Aber gut, erzähl.
Ich bin sehr gespannt, okay, wie du ihn findest.
Genau. Dann, wie lange war das denn bei euch her, dass ihr das gemacht habt? Und dann hattest du den aber auch geguckt, Lee, oder?
Ja.
Ja, wir
okay,
haben,
weil
wir
ich
haben
hatte nochmal bei Letterboxd reingeguckt und da hattest du ihn, glaube ich, zumindest nicht eingetragen.
Ach, dann war das noch vor Letterboxd.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja,
gut. Ja, dann genau, gehen wir mal so ein bisschen auf Enemy ein, dann machen wir das hier auch nochmal. Wie gesagt, der ist von Denis Villeneuve, also auf jeden Fall einem meiner Lieblingsregisseure der letzten Jahre. Der hat für mich eigentlich fast nichts rausgebracht, wo ich sage, nee, also Dune war ich ja erstmal noch so ein bisschen zwiegespalten, bis der zweite Teil kommt, aber...
Wie? Weil inhaltlich, ja? Weil du warten möchtest, wo das hingeht? Oder ich meine, ansonsten optisch und akustisch kann man dem Film ja wenig vorwerfen.
Da kannst du dem wenig vorwerfen. Ich fand allerdings, wir haben den bei uns ja auch besprochen und ich fand leider, dass der sich für mich wie ein langes Intro angefühlt hat.
Ja.
Was er ja im Prinzip auch ist.
Ja,
deswegen.
Ja,
und dann die ganze Zeit aber noch in dem Moment, wo ich aus dem Kino gegangen bin, mit dem Hintergrundwissen, vielleicht kommt gar kein zweiter Teil.
Mhm.
Hat das so ein bisschen... negativen Eindruck bei mir hinterlassen erstmal. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil, werde mir dann zusammen auf jeden Fall angucken und ich glaube, dann werden die mich auf jeden Fall auch mehr abholen. Aber, genau. Jetzt aber zu einem seiner etwas früheren Werke, wie gesagt, von 2013. Der ist ziemlich direkt nach Prisoners rausgekommen. Ich glaube, tatsächlich im gleichen Jahr sogar erschienen. Und beide mit Jack Gyllenhaal. Da auch mal die Frage, wie bei Prisoners, wie findest du da denn in der Rolle?
Boah, Guess, hilf mir mal, was war bei Prisoners?
Da ist er der abgefuckte Detective.
Da spielt er den Detective in der Kindesentführung.
Ach so, das war die Kindesentführung nochmal.
Genau.
Ja, Paul Dano. Doch, ging klar.
Okay.
Ja, ja.
Sehr schön.
Gut. Aber da seid ihr ja wohl hoffentlich auch bei mir. Da spielt es schon auch eine etwas untergeordnete, aber es spielt auch eine Rolle, dass er eben ein bisschen ein Lutschertyp ist.
Da finde ich ihn gar nicht so ein Lutschertyp, aber da sehe ich zumindest dieses mit dem, er ist nicht so gut mit Menschen.
Ne? Also, ja, okay, gut.
Ja, aber okay, jetzt, wie gesagt, haben wir ihn hier dann auch nochmal direkt. Der Film basiert auf dem Buch The Double von José Saramago. Und wie gesagt, ja, neben Jake Gyllenhaal dann halt auch noch Melanie Laurent und Sarah Gadon in den Hauptrollen.
Sarah Gadon, persönliche Freunde von uns übrigens, ja.
Was, echt?
Ja. Die hat mir nämlich zum Geburtstag gratuliert über Facebook, also davon seitdem sind wir down.
Er wird nicht müde, es zu erwähnen.
Wenn Sarah Gadon fällt, dann muss ich das erwähnen, natürlich.
Ja, geil.
Hast du direkt eine Freundschaftsanfrage hinterhergeschickt?
Nee, wir waren ja schon befreundet und die hat irgendwie gesehen, dass ich Geburtstag habe und mir eine Message geschickt. Das ist doch voll nett.
Das ist wirklich ziemlich nett.
Aber das ist ja echt witzig. Ich habe mir gestern was von Danny Villeneuve angeguckt und vorgestern was mit Sarah Gadon.
Ach. Ja.
Okay.
Und Dietz dachte, er macht gleich beides auf einmal.
Dann, bei Enemy, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, geht es um Adam. Das ist ein Geschichtsdozent an einem College in Toronto. Das ist eher so ein archetypisch ruhiger, unauffälliger Typ, so ein bisschen so ein Lutscher-Typ.
Jetzt heißt, hat er es gesagt.
Dafür lieben wahrscheinlich sehr gut in die Rolle passen zumindest.
Jetzt hat er es gesagt.
Und der steckt so ein bisschen in seiner Alltagsroutine hier fest. Also jeder Tag aufs Neue ist irgendwie gleich, so wie wir das mitbekommen. Er unterrichtet halt seine Klassen, er korrigiert irgendwelche Arbeiten, trifft sich dann halt abends mit seiner Freundin Mary zum Essen und zum Bumsen. Und ja, irgendwann endet dieser Alltagstrott jedoch dann plötzlich, nachdem er sich auf Anraten eines, ja, ich glaube, Kollegen irgendwie von ihm einen Film ausleiht, in dem er einen Nebendarsteller entdeckt, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Und er forscht jetzt halt so ein bisschen nach, findet diesen Schauspieler namens Anthony dann halt über so eine Talentagentur, findet raus, dass er ebenfalls aus Toronto kommt und legt jetzt halt wirklich alles daran, den irgendwie ausfindig zu machen und persönlich zu treffen. Als es dann wirklich dazu kommt, stellen die beiden auch fest, dass sie sich wirklich exakt gleich aussehen und halt auch irgendwie gleich klingen und alles. Und jetzt beginnt so ein bisschen ein gefährliches Spiel mit der Identität des jeweils anderen.
Aha.
Ja, also ich muss halt sagen, bei Enemy ist es für mich auf jeden Fall schon so, dass Jake Gyllenhaal, ja klar, irgendwo schon in der einen Rolle auf jeden Fall, halt in dieser archetypische, was Lee jetzt halt eben schon meinte, da so ein bisschen reinpasst.
Siehst du, aber nur in der einen Rolle.
Da haben wir es nämlich. Genau, in der anderen finde ich das nämlich gar nicht so sehr, weil es gibt schon diese Momente, wo er dann halt auch so dieses, also wo ich ihn schon bedrohlich finde. Also dieser Moment, wo er vom Spiegel quasi so ein bisschen probt, den anderen da halt irgendwie einzuschüchtern und da halt wirklich dann irgendwie so komplett ausrastet, da finde ich schon, hätte ich keinen Bock, da irgendwie drinnen im Raum zu stehen mit dem, auch wenn es Jake Gyllenhaal ist, aber.
Der Lederjacken-Jake, der ist gefährlich in dem Film auf jeden Fall.
Lederjacken-Jake ist gefährlich in dem Film.
Ja.
Auf jeden Fall für mich ein Film, den ich glaube, so 2014 auch das erste Mal geguckt habe, nachdem ich dann Prisoners gesehen hatte von Villeneuve und einfach, ja, komplett weggeblasen war davon und mir so dachte, okay, ich will noch ein bisschen mehr sehen, was der Typ so gemacht hat. Und dann diesen Film geguckt habe und echt so gedacht habe, okay, wow, das ist was ganz anderes. Hat mich so ein ganz kleines bisschen erinnert an Reffen zum Beispiel mit Drive und Only God Forgives, die ja auch so nacheinander kamen, wo du halt gemerkt hast, okay, Drive bei Villeneuve dann halt Prisoners war dann so der Durchbruch auf jeden Fall, der Film, der in Hollywood gut ankam, der von allen so über den Klee gelobt worden ist und der auf jeden Fall überall, ja, einfach ein sehr stark und sehr gut besprochener Film dann halt einfach war. Und danach dann halt noch einen anderen Film rausgebracht wurde, der doch auf jeden Fall wieder mehr weg von diesem Hollywood-Blockbuster-Ding in diese Nischen-Indie-Schiene fällt. Was Enemy auf jeden Fall ist. Also Enemy ist auf jeden Fall sehr viel mehr Arthouse-Kino wieder. und auch einfach super kryptisch in seiner ganzen Art und Weise, wie er erzählt wird und dadurch auch auf jeden Fall recht kontrovers besprochen, was ich auch verstehen kann. Also ich hatte auch schon fast überlegt, ob ich den mit meiner Freundin zusammen gucke, hab dann aber auch ihr schon direkt gesagt, ey, pass auf, der ist halt bisschen schwierig, ist halt Arthouse-Kino so irgendwo. Und man checkt halt nicht alles. Und ich bin beim ersten Mal gucken auf jeden Fall aus diesem Film rausgegangen und hab mir gedacht, okay, irgendwie war das geil, aber ich habe nichts verstanden.
Verständlich.
Und ja, und ich mag solche Filme aber halt extrem gerne. Ne? Also das ist für mich halt auch wieder Jake Gyllenhaal, Donnie Darko. Ähnliches Ding. Als ich den das erste Mal geguckt habe, war ich so, okay, fuck, ich muss den direkt nochmal gucken, um irgendwas zu checken. Und das ging mir bei Enemy tatsächlich recht ähnlich. Und ich habe mir jetzt auch nochmal frisch angeguckt und habe auf jeden Fall dann auch gefühlt jetzt doch immer mehr verstanden, aber es gibt immer noch so einige Momente oder einige Szenen und Symboliken, wo ich trotzdem noch nicht so ganz durchsteige, wo es im Internet wilde Theorien zu allen möglichen Sachen halt irgendwie gibt, wovon ich ein paar teile, ein paar nicht so, aber für mich auf jeden Fall ein richtig starker Film, der irgendwie ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall halt anspricht, was man irgendwo natürlich ein bisschen entschlüsseln muss. Aber, wie der Film uns halt am Anfang dann halt auch so sagt, startet halt mit einem Zitat eben auch aus dem Buch, Chaos ist Ordnung, nur unentschlüsselt. Und das ist halt, das passt halt hier auch auf diesen Film ganz gut, ne? Weil der Film ist, wenn du ihn das erste Mal guckst, auf jeden Fall Chaos und will entschlüsselt werden und dann bekommst du doch einen Überblick darüber. Und also, der hat einen sehr eigenen Look, er ist auf jeden Fall, naja, sehr in so Gelb-Sepia-Tönen gehalten irgendwie. Ja. Sehr farbenarm dadurch halt einfach. Aber ich finde, das sieht trotzdem alles ziemlich geil aus. Der hat wirklich tolle Szenen und Bilder. Vor allem dann halt auch so diese ja metaphorischen Bildsequenzen, die es dann teilweise da halt irgendwie gibt, die einfach so eine Sogwirkung auch auf einen haben, wo man sich wirklich fragt, okay, fuck, was passiert da jetzt gerade? Aber du kannst deinen Blick trotzdem irgendwie nicht vom Monitor oder vom Bildschirm halt abwenden, weil du irgendwie von dieser...
Vom Handy.
Handy. Gott, ey. weil du irgendwie trotzdem einfach von dieser Szene und von dieser ja... von dieser Ästhetik, die da drinnen steckt, so in den Bann gezogen wirst, dass ich einfach komplett weggeblasen war, als ich den das erstmal geguckt habe und jetzt halt nochmal genauso.
Ja, der ist sehr atmosphärisch, auf jeden Fall bin ich bei dir.
Ja, und auf jeden Fall starke Bilder. Ich glaube, da waren wir uns auch einig. Mhm. Und es ist lustig, weil ich versuche mich dran zu erinnern, was da so ging und das, was am präsentesten ist, ist wirklich dieser gelbe Look, dass das alles in so ein Gelb getaucht ist. Und deswegen hätte ich den aber auch nie als Indie-Film bezeichnet, weil ich finde, rein bildsprachlich ist das schon ein sehr großes Kino und sieht auch echt nicht billig aus.
Mhm. Ja, gut, aber ich sag jetzt mal, im Vergleich zu Prisoners ist das ja auf jeden Fall schon...
Ja, es geht eher in die Arthouse-Richtung, wie du schon meintest.
Genau, ja, okay. Ja, nicht Indie, ja genau, eher Arthouse auf jeden Fall, stimmt.
Ja, aber ich fand den gar nicht so subtil in diesen Sinnbildern und dem, was der da so erzählen oder andeuten will.
Nee, subtil nicht, ist er tatsächlich gar nicht.
Aber kryptisch halt, was er meint. Das ist er definitiv.
Ja, gut. Also auch nicht alles, ne? Ein paar Sachen, finde ich, sind schon offensichtlich.
Ja, Spider-Man hat ein paar Cameos, das kann man schon verschieden interpretieren.
Das ist auch noch so eins von den Bildern, die hängen geblieben ist, was hängen geblieben ist, ja.
Genau, die auf jeden Fall, also gerade diese Szenen, fand ich wirklich halt sehr stark. Und klar, also es gibt halt so ein paar Sachen im Hintergrund, habe ich dann auch in so ein paar Reviews oder sowas dann halt nochmal gesehen, die dann halt auch wirklich schon ein bisschen subtiler halt ablaufen. Also wo du auch auf jeden Fall dafür belohnt wirst, wenn du den Film aktiver guckst oder vielleicht auch nochmal in kurzen Abständen hintereinander guckst, weil auch viel in so kleinen Dialogen oder im Hintergrund dann halt irgendwie genannt wird, was einem vielleicht gar nicht so direkt auffällt. Mhm. Was dann halt so Zeiträume zum Beispiel auch irgendwie angeht. Und wo ich dann auch eben echt nochmal so einen Aha-Moment irgendwie hatte, als ich da nochmal so ein bisschen recherchiert hatte und dann den Zusammenhang von so zwei Zeiträumen auf jeden Fall, also ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und nicht zu spoilern, aber...
Ja, aber können wir sonst gerne machen, ne? Also weil mich würde schon sehr interessieren, wie du das interpretierst für dich, was du da für dich rausgefunden hast.
Das können wir dann gerne machen. Wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie präsent ist der Film bei euch noch so?
Ja. Also ich hab jetzt gerade nachgeguckt. Wir haben ihn beide, glaube ich, im August 2020 gesehen, weil da habe ich ihn das letzte Mal gerewatcht. Mhm. Also insofern muss kurz danach die Aufnahme gewesen sein mit den Jungs. Das war schon, glaube ich, das erste Mal, als wir bei denen waren.
Mhm.
Also es
ja, wahnsinnig präsent habe ich den nicht mehr.
Nee, ja, das ist schon auf jeden Fall anderthalb Jahre her und bei Lee sind anderthalb Wochen schon kritisch.
Ja.
Das kenne ich, das ist bei mir teilweise genauso.
Aber wir können Triangeln, wenn ihr wollt, und dann könnt ihr frei Schnauze auch übers Ende reden oder über verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Also.
Ja, mich würde halt sehr interessieren, wie Dietz das jetzt gefunden hat. Und da ist es wahrscheinlich einfacher, wenn wir spoilern.
Okay, hast du jetzt in dem Kapitel, bevor wir spoilern, noch irgendwelche Fun Facts oder irgendwas, was du noch erwähnen wolltest, bevor wir da überleiten? Damit wir das so ein bisschen absplitten.
So Fun-Fact-mäßig gerade erstmal nicht so viel, nee. Okay. Ich fand es so einigermaßen interessant, was ich noch gelesen habe, ist, dass die anscheinend wirklich eine, ja, so ein Non-Disclosure-Agreement irgendwie unterzeichnen mussten, der komplette Cast, dass sie nicht mit der Presse über die eigentliche, also über diese Bedeutung der Spinnen und der Bilder halt, was die Spinnen da halt irgendwie so bedeuten, halt irgendwie reden. Mhm. Das sollten die halt anscheinend nicht.
Da du Fan jetzt von Villeneuve bist, kann man schon sagen, das ist schon sein schwer zugänglichster Film. Also das ist der am wenigsten erklärbare auf jeden Fall, weil der hat schon sowas Lyncheskes und so ein bisschen Raven mit drin. Also da bin ich voll bei dir.
Ja, es gibt ja auch Leute, die das über Arrival sagen, ne?
Also, ja, ich habe gerade überlegt, ob man Arrival da runterpacken könnte, aber dagegen ist ja Arrival schon recht.
Ich wollte gerade sagen, ja, also ich finde Arrival ist halt trotzdem ein Film, der von aber seiner Story auch funktioniert. Ne? Ja. Mhm. Ne, selbst wenn du halt eben nicht dir die Mühe machst, diesen ganzen Hintergrund dazu zu erleuchten halt irgendwie, dann hast du trotzdem, dann kann der Film allein aufgrund der Schauwerte und der stringenten Story, der du gut folgen kannst, auf jeden Fall besser unterhalten.
Stimmt, also, der funktioniert auch ohne Metaebene und das ist Enemy wahrscheinlich schwieriger.
Ja, Arrival ist halt nicht so kryptisch, genau, da ist nicht so viel zu interpretieren.
Genau, Arrival wird nur besser, wenn du ihn verstehst. Und Enemy funktioniert quasi nicht, wenn du nicht überhaupt Lust hast, drüber nachzudenken.
Das stimmt, ja.
Ist richtig.
Sehr gut. Okay, ja, dann Triangel. Spoilern wir.
Spoiler-Triangel an dieser Stelle. Hier wird ein Kapitel gesetzt und jeder, der Enemy noch nicht gesehen hat, kann hier vorskippen.
Richtig. Genau, weil, wie wir schon gesagt haben, es gibt natürlich sehr viele metaphorische, allegorische Bilder dann halt irgendwie mit Spinnen und sonst was. Also gerade Spinnen sind auf jeden Fall ja ein sehr, sehr großes Thema in diesem Film. Es geht ja schon direkt damit irgendwie los. Und dann auch das ist halt eben eine der Szenen, die du ja auch wahrscheinlich eben meintest, die sich am meisten in den Kopf eingebrannt hat. Diese riesige Spinne, die halt über Toronto geht halt einfach irgendwie. Also, was auch auf jeden Fall ein Bild war, was ich wahrscheinlich nie aus meinem Kopf kriegen werde. Weil das so krass aussieht, einfach irgendwie. Und ich war beim ersten Mal gucken auf jeden Fall doch noch ziemlich lost, so von der ganzen Geschichte her. Hab jetzt aber dann, das war jetzt mein zweiter Watch dafür, hab dann doch ein bisschen mehr direkt reingefunden, was halt irgendwie so die Geschichte angeht. Oder zumindest, wie ich sie interpretiert habe. Und für mich war es auf jeden Fall halt so, dass die beiden schon die gleiche Person sind. Wofür es aber halt ein Indiz gibt, dass es eventuell tatsächlich nicht so wäre, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber für mich ist es auf jeden Fall so gewesen, okay, das ist die gleiche Person. Und da ist nämlich eben dieser eine Zeitraum für mich auch nochmal so ein bisschen entscheidend gewesen. Es gibt diesen Moment, wo der Schullehrer Jake Gyllenhaal dann zu dieser Casting-Agentur da ja hingeht. Und mit dem Typen an der Tür da halt irgendwie am Eingangsbereich halt irgendwie spricht. Und dann sagt er halt so von wegen, ey Mann, du warst ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier. Bestimmt schon seit 6 Monaten. Und eine kurze Zeit später trifft er dann ja die schwangere Frau von dem Schauspieler. Und die ist im 6. Monat schwanger. Das ist halt dieser eine Zeitpunkt, der das Ganze so ein bisschen verknüpft. Und wo ich dann halt, also für mich ist es auf jeden Fall so gewesen, dass er eben, also wir haben eigentlich nur den Schauspieler Jake, der eine gespaltene Persönlichkeit halt irgendwie entwickelt hat, weil er eine Affäre hat mit eben dieser, mit Melanie Laurents Charakter dann halt hier, mit dieser Mary. Und ich schätze, eben weil seine Frau schwanger geworden ist, halt angefangen hat, irgendwo zu unterrichten. An dieser Schule halt, aber irgendwie in diesem Konflikt mit sich selbst steht, dass er halt immer noch diese Affäre hat, dass er sich vor der Verantwortung mit seiner Familie dann halt irgendwie drückt und so zwei verschiedene Leute dann halt einfach für sich erschaffen hat. Und dass das halt, und das hat auch Villeneuve halt irgendwann mal gesagt in einem Interview, dass es halt auf jeden Fall sich, dass sich der Film viel in der im Unterbewusstsein von Jake Gyllenhaals Charakter dann halt abspielt. Mhm. Weil diese ganzen Sachen, dass die beiden genau gleich klingen, dass die beiden genau gleich aussehen, dass sie beide die gleiche Narbe am Bauch haben halt, das sind eindeutige Indizien, finde ich, dafür, dass es sich um die gleiche Person handelt.
Glaube ich auch, ja.
Es gibt allerdings ein paar Leute im Internet, die auch sagen, dass es trotzdem zwei verschiedene sind, weil ja die Schlüsselszene ganz am Ende, dass Melanie Laurent dann, wenn sie mit dem Actor Jake dann da halt unterwegs ist, ihn ja daran erkennt, dass er es nicht ist, weil er ja einen Ringabdruck am Finger hat.
Mhm, richtig.
Was er ja eigentlich nicht hätte haben dürfen, so gesehen. Und dadurch sagen dann halt viele Leute, das ist das Indiz dafür, dass es doch zwei Leute gibt. Und es geht sogar so weit, dass einige Leute sagen, dadurch, dass sie, pass auf, dass sie die Narbe am unteren Brustkorb haben, in der Rippenregion, und Eva in der Bibel ja aus der Rippe von Adam geformt wurde, ist halt Anthony die Nachkreation von Adam. Ne? Weil er halt auch Adam heißt. Also, ja.
Ja.
Sehe ich nicht. Also für mich ist diese letzte Szene auf jeden Fall einfach nur ein Vorwand, den er bei sich in seinem Kopf halt durchspielt, dass er diese Affäre quasi tötet. Also dem Ganzen halt einen Abschluss halt einfach gibt für sich.
Mhm.
Und halt sagt, okay, für ihn ist das jetzt, sie findet das halt irgendwie raus oder sonst was, und das ist für ihn halt einfach nur dieses, ja, Abtöten dieses Vorgangs, und er will zu seiner Frau zurück. Und dann, gut, mit diesem Schlüssel fällt er dann ja trotzdem irgendwie zurück in so diese alten Gewohnheiten und sowas ganz am Ende. Weswegen sie sich dann auch zu dieser Spinne verwandelt. Das ist wieder so eine Sache, wo ich immer noch nicht so hundertprozentig drüber sicher bin, was genau das bedeutet. Aber das ist für mich so die Grundstory auf jeden Fall. Dass es halt um ihn geht, der, wie gesagt, diese zwei Leben halt irgendwo lebt und da mit sich selbst in diesen Clinch kommt und sich für eins davon entscheiden muss und das andere halt beseitigt.
Aber es ist witzig, weil ich habe tatsächlich damals diese Version vertreten, dass es zwei verschiedene Personen sind.
Mhm.
Wegen dem Ring, und weil die Mutter auch mit ihm Gespräch geführt hat, mit dem Blaubeeren, dass er sie auf einmal mag und dann nicht mag, was ja auch dagegen spricht, dass es die gleiche Person ist und so. Und es gab so zwei, drei Momente, wo ich gesagt habe, das kann nicht der gleiche sein. Und dann habe ich auch diese zweite Theorie vertreten, aber ich habe es halt nicht präsent
also,
genug, um
das ist halt auch das Ding. Ich aus der Erinnerung raus, jetzt würde ich sagen, ich bin voll bei Dietz. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es ziemlich irrelevant ist, ob beide Versionen überhaupt real auch existieren oder ob das halt was ist, was sich in seinem Kopf abspielt. Fakt ist, es geht um den Struggle mit sich selbst.
Ja. Mhm.
Und deswegen, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt korreliert mit dem, was ich damals bei Hakan erzählt habe, aber aus Erinnerung
ich auch nicht.
Ist es das. So, deswegen, ich glaube auch, dass man da eben völlig frei ist darin, ob man jetzt glaubt, dass das eine die reale Zeitlinie ist oder die andere oder weißt du, beides im Kopf, das ist auch völlig egal, glaube ich. Deswegen, keine Ahnung.
Es funktioniert halt auch auf beiden. Na, und das ist auch wieder so das Schöne an sowas. Das ist halt auch sowas, was ich bei so Filmen halt immer gerne mag, dass du halt auch es gibt auch gar keine richtige oder falsche Meinung, finde ich, so ein bisschen bei sowas. Sondern es ist halt einfach davon abhängig, was du selbst draus irgendwie machst. Und das ist sowas, was ich auch mal bei dem bei einem Review mal geschrieben habe, was ich damals mal für wie heißt er denn nochmal? Auslöschung von hier
Annihilation.
Alex Garland geschrieben habe. Da hatte ich halt auch geschrieben, weil da auch die Meinung sehr stark auseinanderging. Und das ist halt so ein bisschen, das ist halt dieses Ding, was Film und Kunst halt so ein bisschen ausmacht, dass du halt in Kunstwerk ja auch für jeden, auch bei jedem gucken oder bei jedem betrachten, immer ein bisschen was anderes sehen kannst und es für jede Person vielleicht was anderes aussagt. Und solche Filme sind deswegen für mich dann halt auch immer sowas, was ich halt gerne schaue, weil eben genau das halt da funktioniert. Dass verschiedene Leute verschiedene Ansichten und Meinungen dazu haben, das verschiedene interpretieren und dass man nicht unbedingt sagen kann, das ist jetzt aber genau das Richtige oder das ist genau das Falsche.
Ja, deswegen für mich auch vollkommen cool, wenn du einen Film anders interpretierst, als der Regisseur es sogar getan hat.
Ja, genau,
also, wenn der Regisseur teilweise in Interviews sagt, so ja, der wusste nicht, was an der Stelle, aber das Publikum oder du als Zuschauer an dieser Stelle das und das siehst, ist doch fein.
Ja, und das ist ja auch platt gesprochen das, was es zur Kunst macht.
Genau.
Die Tatsache, dass du oder jemand anderes da was reininterpretieren kann.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Ja, ist interessant. Also ist witzig, weil jetzt nach dem, was Dietz so über Enemy sagt, habe ich den irgendwie besser in Erinnerung, als ich wahrscheinlich bei Hakan drüber gesprochen habe.
Ich und Hakan und Michi konnten es dir nicht verkaufen, aber der Dietz kommt 2 Jahre später und auf einmal sind
wir sehen. Nee, weil ich merke schon, also es ist tatsächlich ein bisschen was hängen geblieben und das spricht ja dann eigentlich schon sehr für den Film.
Ja, ich mochte den sehr.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich da einiges so ein bisschen prätentiös fand. Und
Ich glaube, du hast es mit Lynch verglichen tatsächlich damals, dass du gesagt hast, das ist wieder sowas, so man wird hängen gelassen und man kann nicht alles erklären und ein paar Sachen sind halt zu platt von der Symbolik. Wenn du dich erinnerst, da gab es ja diese Szene auf diesem Laufsteg mit der Spinne.
Ja, eben, das meine ich. Also ich glaube, ich fand so ein paar Sachen prätentiös, aber ich glaube, so wahnsinnig hängen gelassen habe ich mich nicht gefühlt damit.
Muss man nachhören.
Ja,
aber ich habe es noch so im Kopf.
Das kann man hier nur mutmaßen, ey. Okay, aber Dietz scheint ja schon sehr begeistert davon. Wie steht er denn insgesamt so im Ranking bei deinen Villeneuve-Filmen?
Uff. Also dadurch, dass er halt doch so schwer zugänglich ist, das ist halt nicht so ein Film, den ich immer wieder so gerne, also so häufig dann halt auch geguckt habe. Ne? Da gibt's halt Filme wie In Prisoners, den ich auf jeden Fall schon sehr viel häufiger gesehen habe.
Ist dein Lieblings-Villeneuve?
Wahrscheinlich Prisoners.
Mhm.
Tatsächlich.
Okay.
Ist für mich einer der stärksten auf jeden Fall von ihm. Ich glaube auch einer der wenigen 5 von 5 Sterne Filme bei Letterboxd für mich. Okay. Und ich glaube danach würde Arrival kommen, weil das war ein Kinoerlebnis, wo ich aus dem Kino gegangen bin und einfach 10 Minuten nicht reden konnte, weil ich einfach geplättet war.
Ja. Mhm. Das ist ja mein liebster Villeneuve.
Ja.
Interesting.
Und genau, also Enemy auf jeden Fall sehr viel schwieriger zugänglich, aber trotzdem
auch geplättet.
Trotzdem guter Film.
Mhm. Okay. Na gut.
Ja. Wie steht er sonst so? Dann können wir den Spoiler-Talk auch, glaube ich, hier gleich schon mal.
Ja, stimmt. Weiß nicht, können wir an der Stelle beenden, ne?
Ja, dann machen wir das so. Dann notiere ich mir jetzt, wann wir hier wieder rausgehen, dann bekommen die Leute auch die Punktevergabe und kommen mit. Okay. Ach,
ganz genau. Genau, dann kommen wir nämlich noch mal zu den Punkten. Der steht überall so ein bisschen, ich glaube, ich habe jetzt nicht genau verglichen, aber ich würde schon sagen, ist einer der am schlechtesten bewerteten Villeneuve-Filme so im Netz. Mhm. IMDb 6,9, Metacritic 61, Letterboxd 3,7 und bei Rotten Tomatoes hat er einen Critic-Score von 6,6 und einen Audience von 3,4.
Oha, das ist wirklich nicht besonders gut.
Das ist wirklich nicht besonders gut. Aber jetzt muss man auch, also ich finde gerade im Audience-Bereich ist es dann natürlich auch wieder so eine Sache, da sind halt auch viele Leute, die wahrscheinlich mit anderen Erwartungen an den Film rangehen. Mhm. Und da was bekommen, wo du dir so denkst, okay, was kriege ich da gerade? Das ist halt auch sowas, was ich bei Reffen zum Beispiel dann halt in meiner Zeit in der Videothek damals hatte. Die Leute haben sich Drive ausgeliehen, haben vom Trailer her irgendeinen und vom Titel irgendeinen Action-Rennfilm erwartet. Und kamen wieder und haben gesagt, da wurde gar nicht geredet, was soll der Scheiß?
Klar. Ja, und das ist das Ding. Also wenn Leute diesen Film bewerten, die sich nicht wirklich drauf einlassen konnten, dann wird's schwierig, logisch.
Ja, das ist das mit den Erwartungen halt, ja.
Ganz genau. Und ja, für mich auf jeden Fall, wie gesagt, trotzdem ein echt starkes Ding eigentlich, der nicht der allerbeste von Villeneuve natürlich ist, aber schon oben mitspielt.
Klingt gut.
Okay, Dietz gibt also selten volle Punktzahl.
Das ist gut zu wissen, ne?
Wenn du jetzt deine Freundin raten würdest, deine aktuelle Freundin, würde die volle Punktzahl kriegen?
Die kriegt auf jeden Fall volle Punktzahl.
Die kriegt auf jeden Fall volle Punktzahl.
Ach, okay. Mit Sternchen.
Das ging schnell,
da ist es nicht schwierig.
Mit Herzchen, ja?
Mit Herzchen.
Mit Herzchen, okay, gut.
Ja, okay, Guess, du darfst anfangen. Ich habe eine grobe Vorstellung, wo er ist.
Ich würde Dietz auf eine 8 eintacken.
Ja, ich auch.
Okay.
8 klingt sehr gut.
Ja, da bin ich jetzt vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen positiver eingestimmt gewesen beim zweiten Gucken. Ich habe dem nämlich eine 8,5 gegeben.
Ach doch, eine 8,5.
Okay.
Ja.
Okay, ich bin hier bei einer 8. Ich habe hier 4 Sterne eingeloggt. Könnte auch eine 8,5 gewesen sein. Aber ich habe mich jetzt mal mit einer 8 eingetragen. Ist auch nicht mein allerliebster Villeneuve, aber ich finde ihn schon groß.
Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte den beim ersten Gucken, habe ich jetzt gestern auch erst gesehen, ich hatte den beim ersten Gucken, also war wahrscheinlich, als ich Letterboxd mir dann halt geholt habe und einfach mal so das, alles war so ein paar Bewertungen reingekloppt und habe dem da tatsächlich nur 3,5 gegeben. Mhm. Und war heute Nacht, als ich den jetzt geschaut habe, so, geht nicht, Dennis, geht nicht, weg damit, direkt gelöscht.
Ja, das ist, genau, man kann sich nicht erwehren, dass der Film definitiv eine Atmosphäre hat und dass der was mit dir macht, wenn du den irgendwie gerade so nachts in einer bestimmten Stimmung guckst.
Ja.
Ist das ein abgefahrenes Ding.
Das ist richtig.
Ja, cool.
Ja, und was man bei Villeneuve tatsächlich, also nach meinem Empfinden, immer sagen kann, ist, du kriegst geile Bilder.
Ja, das stimmt. Das kann er.
Ja, auf jeden Fall.
Der hat ja nur wirklich schon in verschiedenen Genres ausprobiert und hat gezeigt, dass er über Skills hat. Also schon guter.
Mhm.
Deswegen ist er halt auch bei mir auf jeden Fall, also gerade jetzt bei den Regisseuren der letzten 10 Jahre, also ganz weit oben, weil egal, was der angepackt hat, das trotzdem funktioniert.
Mhm.
Also,
ja.
Der ist so ein Allrounder.
Das stimmt. Haben wir aber auch schon eine Menge durch von dem, oder? Also Rival hat man nicht. Viel fehlt nicht mehr. Ne? Ich glaube, das meiste haben wir hier schon besprochen. Sehr gut, dass wir Enemy jetzt hier auch bei uns offiziell abhaken können.
Sehr schön.
Cool, danke Dietz. Ich würde mal übernehmen an der Stelle.
Mhm.
Und grüße unseren Kumpel Dennis, der uns auch supportet. Und der hat uns ab und zu mal so ein sehr kreatives Geschenkepaket geschickt. Und in einem von diesen Geschenkepaketen war ein Film mit drin. Und diesen Film habe ich mir jetzt angeguckt und habe das zum Anlass genommen, in die Filmografie von Andrei Tarkowski einzutauchen.
Oha.
Und habe mir die Blu-ray von ihm angeguckt, die er mitgeschickt hat. Ivan's Childhood, wie er international genannt wird. Ivans Kindheit oder Ivanovo Detstvo auf Russisch aus dem Jahr 1962.
Mhm.
Und ich kann mich nicht dran gewöhnen, egal wie viel Film ich sehe, wie krass dieser Film aus dem Jahr 1962 in Schwarz-Weiß auf Blu-ray aussieht, Alter. Ey, wie viel Skills diese Typen haben, die diese Filme von damals bearbeiten. Und wenn du dir damals so einen Trailer anguckst, so einen unbearbeiteten, der komplett krisselt und fusselt und flackert.
Ja.
Und dann guckst du diesen Film an in glasklarem HD, so, wo du denkst, Alter, das ist so krank, wie die diesen alten Film aus Russland aufgearbeitet haben. Und das ist nur mal so von der technischen Warte, ist das schon mal der Wahnsinn.
Ja.
Andrei Tarkowski, 10 Langfilme gedreht in seinem Leben. Darunter vom Feuilleton sehr gefeierte Filme wie Stalker, Solaris war von ihm. Du hast dir auch ein paar Sachen von ihm angeguckt.
Ja, diese beiden.
Diese beiden mit gespaltenem Feedback.
Mhm.
Supporter wissen wir. Dietz, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe bisher nur Solaris von ihm geguckt und hatte Stalker und Ivan Childhood, aber auf jeden Fall auch auf der Watchlist schon.
Ah, cool. Wie hat Solaris bei dir abgeschnitten?
So ein Rating konnte ich dem nicht geben, tatsächlich, weil ich einfach nicht wusste, wie ich den bewerten soll. Also das sind Filme für mich, wo ich mir so gedacht habe, okay, irgendwie, ich sehe krass, was dahinter steckt. Dass Leute den so hoch bewerten, auf jeden Fall auch irgendwie.
Mhm.
Aber ich glaube, ich muss den noch mindestens 2-mal gucken, um dem irgendwie eine finale Wertung geben zu können.
Interessant. Also ich weiß, dass er bei Lee verkackt hat, als er gesagt hat, dass Kubrick, glaube ich, ein Fuscher ist und dass er prätentiöse Filme macht und so. Und da war Lee schon raus.
Okay, das.
Da ist Tarkowski dann auf eine Wellenlänge mit Jake Gyllenhaal dann gesprungen von einer Minute zur anderen.
Alter, ist das heute wirklich die
Jake Gyllenhaal
Episode?
Ja, ich wollte eigentlich den Witz machen und wollte sagen, dass ich jetzt über Nocturnal Animals rede, aber habe ich jetzt komplett verplant vom
Teil. Oh, da fand ich ihn wiederum auch super. Deswegen, das ja, ist ja
da
das
ist
Ding.
Auch bedrohlich.
Also, ja. Okay, vielleicht noch am ehesten. Ja, aber deswegen, der hat ja auch, also was so seine Filmografie angeht, es gibt wenig Filme, wo ich sag, aufgrund von Jake Gyllenhaal ist das ein scheiß Film. Im Gegenteil, also Brokeback Mountain ist ja auch super.
Ja, da ist er halt ein Lappen.
Aha.
Mit dem Cowboy-Hut. Okay, zurück zu Tarkowski. Da würde dir der Einstieg hier besonders gut gefallen, weil Lappen der Film.
Im Weltraum hat er auch schon gemacht.
Ja, pass auf, weil der Film basiert auf einer Kurzgeschichte Ivan von Wladimir Bogomolov. Und Tarkowski fand diese Kurzgeschichte nicht sonderlich gut. Aber
okay.
Er ist der Meinung, dass es viel leichter ist, aus weniger genialen Vorlagen gute Filme zu drehen, als sich jetzt so einen Bestseller zu nehmen, weißt du, wo die Erwartungen halt mega hoch sind und dann Film danach zu drehen. Deswegen hat er gesagt, okay, Geschichte ist nicht so geil, aber ich mache einen geilen Film draus.
Naja, aber die Strategie ist gemessen an den Erwartungen des Publikums natürlich gar nicht mal so verkehrt.
Die ist nicht so dumm. Korrekt. Und
ob ich mich deswegen lieber für einen beschissenen Stoff entscheiden würde, weiß ich nicht.
Ja, beschissen ist es nicht, aber er hat schon, ich weiß ja nicht, wie viel er jetzt von der Vorlage übernommen hat, aber wenn man jetzt so in seine Filmografie eingeht oder wenn man jetzt auch hört, was Dietz über Solaris gesagt hat oder du die Filme, die du gesehen hast, dann kann man schon sagen, dass hier Ivans Kindheit definitiv ein zugänglicher, recht linearer Film aus seiner Filmografie ist.
Okay.
Also es ist ein guter Einstieg in seine Filmografie, weil der noch nicht so komplett verschachtelt ist und irgendwie schwer erklärbar, sondern das ist ein Film, der hat auf jeden Fall eine ganz normale Handlung, ist ein ganz normaler Film. Geht auch nur 95 Minuten, was wahrscheinlich auch ungewöhnlich ist für seine Filme, weil die anderen sind ja schon ziemliche Klopper.
Mhm. Ja.
Okay. Also, zurück zur Handlung. Ivans Kindheit ist alles andere als friedlich, denn wir schreiben den Zweiten Weltkrieg. Und wir befinden uns an der Ostfront zwischen den feindlichen deutschen Linien und der russischen Armee. Da herrscht gerade Krieg. Und der 12-jährige kleine Ivan spioniert auf dem feindlichen Gebiet für die Russen. Und wird dann irgendwann mal so an einem Fluss aufgelesen von russischen Soldaten, die wissen nicht, wer er ist, werden dann in die Zentrale gebracht und der sagt dann einfach nur ganz frech, sagt dem General so und so, Ivan ist hier, die wissen Bescheid. Und kommandiert den Soldaten so ein bisschen rum. Und er sagt, ja, wer bist du denn? Ich kenne dich nicht und so hin und her. Und dann funken die den Soldaten an und die sagen so, ey, gib dem auf jeden Fall was zu essen und so weiter, behandelt den Jungen gut. Mhm. Das ist einer von uns. Und dann erfahren wir, der Kleine spioniert.
Okay.
Und als er dieses nachts aufgelesen wird, steigt der Film quasi ein. Und das ist schon ganz interessant, weil obwohl das ein Kriegsfilm ist und der Film die ganze Zeit so in diesem Kriegsszenario spielt, sehen wir kaum Kampfszenen. Sondern es geht darum, wie dieser kleine Junge halt ständig an die Front will. Er will halt für die Partisanen kämpfen. Er will halt irgendwie in den Krieg geschickt werden. Aber seine Vorgesetzten erst schon bereuen, bisher ihn so spionmäßig eingesetzt zu haben und sagen so, eigentlich hast du da nichts zu suchen, du bist viel zu jung, du bist viel zu klein. Wir wollen dich nicht an der Front haben, wir wollen dir keine Waffe geben. Und der Kleine ist aber komplett entschlossen, so gegen die Deutschen zu kämpfen. Mhm. Und hier geht's mehr darum, dass man so in einem Kriegsszenario halt drauf wartet, Befehle zu kriegen von ganz oben, anfängt zu taktieren und das ist so ein bisschen so dieses hinter den Kulissen vom Krieg. Wir sehen nicht die ganze Zeit irgendwelche Bombardierungen, sondern wir sehen, was passiert in den Bunkern, wo die sich eingerichtet haben und wo die anfangen zu taktieren. Und der kleine Ivan ist halt dazwischen. Versucht halt irgendwie noch ein kleiner Junge zu sein und liest irgendwelche Bücher, guckt sich irgendwelche Bücher da an, wo so Gemälde drin sind und so eine Sachen. Will aber, wie gesagt, an die Front. Und dann haben wir so kleine Kapitel, wo zum Beispiel so eine junge Krankenschwester in diese Soldatentruppe kommt, die heißt Mascha. Und die wird dann von dem einen Soldaten, beziehungsweise von dem einen Hauptmann vielmehr, wird sie halt offensiv angegraben, weil er hat auch schon lange keine Frau gesehen hat und so. Das ist so ein Moment, den wir hier begleiten, eine Zeit lang. Und mit diesem Szenario lullt uns der Film so ein bisschen ein, um dann aber am Ende, also beziehungsweise im letzten Drittel, richtig hart und überraschend explizit zu werden. Weil dann geht's wirklich an die Front. Und es gibt nur eine einzige Szene, glaube ich, wo man deutsche Soldaten sieht. Finde ich auch ganz interessant. Das heißt, du siehst zwar, dass du beschossen wirst und so, und du siehst irgendwelche Kugeln im Hintergrund fallen oder irgendwelche Bomben irgendwo explodieren, aber du siehst keine Feinde und keine Soldaten, bis eine einzige Szene kommt. Und da siehst du dann zum ersten Mal überhaupt deutsche Soldaten vorbeiziehen.
Okay.
Fand ich auch ganz interessant von der Ansichtsweise. Das heißt, wir sind auf der Seite der Russen und gucken, wie so ein Krieg abläuft und das halt nicht nur ständig Action ist und ballern, sondern halt auch viel warten, viel taktieren, mit diesem kleinen Jungen irgendwie sich auseinandersetzen und den irgendwie auf eine Zukunft vorbereiten. Die wollen ihn an eine Schule schicken irgendwie. Er will aber nicht an diese Schule, er will halt Soldat werden und will halt kämpfen mit seinen 12 Jahren. Und ist halt so ein aufmüpfiger kleiner Junge.
Was für einen Zeitraum erzielen die da?
Das sind so die Endzüge des Krieges. Das sind so die letzten Wochen des Krieges. Und das ist ganz interessant, weil am Ende des Films haben wir schon fast so einen Gegenentwurf zu der Untergang.
Okay.
Also da sehen wir auf der russischen Seite praktisch, was passiert ist, als die Deutschen dann, das ist jetzt kein Spoiler, als die Deutschen kapituliert haben.
Was?
Am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Okay, Entschuldigung. Hier.
Alle, die jetzt noch nicht im Geschichtsunterricht da waren, es tut uns leid.
An alle, die jetzt in der zweiten Klasse sind und nicht den Zweiten Weltkrieg in der...
Wirklich, ist ja wie bei ja hier Filme, was ist denn da los?
Ja, einfach drauf losgespoilert.
Also wirklich.
Ja, unmöglich. Ja, wie Hoffi halt. So, wenn es Scheißfilm ist, dann spoilere ich halt drauf los, ja. Nee, ist ein guter. Ja, und dann, als die Deutschen kapituliert haben und die Russen dann so letztendlich in die Stadt einfallen und du siehst diese ganzen Soldaten, die verhaftet werden, da ist es schon fast so der Untergang halt von aus russischer Sicht, so von einem russischen Film aus. Das finde ich schon ganz cool. Und da passieren aber so ein paar Momente, oder sind ein paar Momente drin, wo auch aus originalgeschichtlichen, historischen Filmen, was denn jetzt? Was habe ich gesagt?
Nichts. Dietz hat mit Tiefenschärfe rumexperimentiert.
Ich hatte gerade ein Problem mit meinem Autofokus.
Langweilig. Ach so, im Autofokus auf meine Rezension meinst du jetzt, hast du ein Problem mit, ja? Nee. Ist kurz mal rausgesucht. Ja, Entschuldigung, dass ich keinen Jake Gyllenhaal-Film mitgebracht habe, ja. Tanze ich gleich aus der Reihe, ja. Da wird nicht mehr zugehört.
Da hat meine Kamera einfach direkt abgeschaltet.
Ja. Ja, viel mehr würde ich dazu auch nicht verraten, außer dass am Ende nochmal, das wollte ich nochmal sagen, originalhistorische Filmstoffe sind da, Filmszenen sind da eingeschnitten worden aus, aus tatsächlich aus Nachrichtensendungen und so und aus, aus tatsächlichen historischen Begebenheiten, die ich jetzt hier nicht erwähnen will, aus Spoilergründen. Aber ist ein guter Film. Hat mir echt gut gefallen und krasse Bilder, interessante Story. Hier merkt man schon, dass der Typ, weil das ist einer seiner frühen Werke, viel hat er davor nicht gemacht. Und da merkt man schon, dass er ein guter Filmemacher ist und dass der Potenzial hat. Also ich bin gespannt auf die anderen Sachen. Ich habe ja noch gar nichts von ihm gesehen, wie gesagt. Aber das hier ist ein recht guter, zugänglicher Film von Tarkovsky.
Wie darf ich mir das von der Tonalität vorstellen?
Drama- und Kriegsfilm halt.
Also entsprechend düster.
Ziemlich düster.
Okay.
Mit zwei, drei leichten Momenten, aber die sind eher spärlich gesät.
Ja. Also das ist immer so ein bisschen das, was ich auch über Ivans Kindheit auf jeden Fall gehört hatte, dass der, dadurch, dass er halt eine recht lineare Geschichte halt einfach auch hat und also von seiner ganzen Erzählweise halt auch wirklich sehr, sehr zugänglich halt sein soll, das wirst du bei den anderen, glaube ich, dann halt sehr viel weniger bekommen von ihm. Also zumindest halt bei den, ja, Stalker und Solaris halt.
Glaube ich, ja.
Also,
ja, ich kenne die amerikanische Version von Solaris und die ist ja schon sehr...
die habe ich zum Beispiel noch nicht geguckt.
Die ist schon sehr interpretierbar und ist schon auch sehr verschachtelt und deswegen dachte ich so, die russische wird wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen, also weiß ich da ungefähr, was mich erwartet.
Ja. Aber Ivans Kindheit war auf jeden Fall auch noch auf meiner Watchlist. Also nachdem ich Solaris geguckt habe, war ich trotzdem irgendwie interessiert an Tarkovsky, weil ich auch so gemerkt habe, okay, irgendwas steckt da auf jeden Fall hinter. Und das ist halt irgendwie sehr interessant. Aber jetzt noch zu Ivans Kindheit. So, ist das denn, also du sagtest ja, das basiert ja auf einer Geschichte. Ist das denn irgendwie biografisch irgendwas? Oder, weil ich meine, das klingt ja, das könnte ja tatsächlich schon fast in so eine Richtung gehen, so von dem, wie es klingt.
Ja, das ist eine gute Frage, ob der Autor Wladimir Bogomolow jetzt die Kurzgeschichte nach seinem eigenen Erleben jetzt geschrieben hat oder ob das fiktiv ist.
Okay.
Da fragst du mich zu viel.
Gut. Ja, hätte sein können, dass du vielleicht irgendwas dazu mal mitbekommen hast.
Nee, vielleicht noch was Interessantes für die Statistik. 1962 ist ja der Film rausgekommen. Das ist der erste russische Beitrag zum Auslandsoscar, der jemals eingereicht worden ist.
Ach was.
Ja.
Krass. Das hat man vorher aber hat er eine Nominierung bekommen?
Nee. Er hat es nicht in die Nominierungsliste geschafft, aber wurde eingereicht zumindest.
Ich ich habe gerade nochmal rausgefunden, warum ich gedacht habe, dass ich, dass das eventuell biografisch wäre. Das war ein anderer Film von Tarkovsky, hier der Andrei Rublev. Das ist nämlich eine Biografie, die er gemacht hat. Und ich dachte, ich habe die gerade mit Ivans Kindheit irgendwie verwechselt.
Mhm. Ja, also du scherst alle Russen über einen Kamm einfach. Sagen wir, wie es ist.
Das Ivans Kindheit, Andrei Rublev ist doch irgendwie das Gleiche.
Wie viel russische Zuschauer und Zuhörer ihr jetzt verloren habt bei ihr Filme? Also,
alle.
Ja, 24% weniger Einschaltquote jetzt. Alle weg.
Gut möglich.
Wegen dem rassistischen Beats.
Dabei bemühen wir uns immer so.
Ja, ich möchte jetzt nicht an dieser Stelle erwähnen, dass Lee mal Regina King mit Regina Hall verwechselt. Warum auch immer.
Ist gut, dass du das nicht erwähnt hast.
Deswegen, ja. Ich lasse an dieser Stelle mal auch fallen. Ich würde dann zu den Punkten überleiten. Von Ivans Kindheit und würde sagen, die sind schon ziemlich ordentlich. Der hat bei IMDb eine 8,1. Metascore glaube ich nicht gefunden. Rotten Tomatoes, 100% Empfehlung. 8,9.
Hoppla.
Ja, sind 24 Stimmen. Also Kritikerliebling. Und 4,3 gibt's noch vom Publikum. Auch sehr ordentlich, 93% Empfehlung. Also ihr seht, der Film kommt gut an. Letterboxd ist bei einer 4,1.
Ja, Tarkovsky halt, ne?
Tarkovsky,
das ist,
ja, da schreien sie alle auf.
Das ist der Heilige Gral eben so ein bisschen im Untergrund.
Ja.
Das stimmt.
Okay, ich muss anfangen. Also es klingt ja nicht so, als wäre das hier das nächste Private Ryan, was du dir angeguckt hast.
Nee, was ich gelesen habe, ist tatsächlich, dass man wohl an dem Film sieht, dass sich Komm und Sie so ein bisschen Vorbild dran genommen hat.
Es klang auch voll danach, bis du dann eben meintest, dass man hier keine großen Kampfszenen sieht und so, weil es klang so ein bisschen wie die harmlose Variante von Komm und Sie.
Ja, klar, der Junge, ja gut, okay. Ja, der Junge muss hier wahrscheinlich nicht so viel, ich habe ihn nicht gesehen, aber der Junge muss wahrscheinlich nicht so viel mitmachen wie bei Komm und Sie, weil hier ist er mehr zwischen seinen Leuten.
Mhm.
Aber man sagt, dass so bestimmte Momente definitiv sich daran orientiert haben, an Ivans Kindheit.
Ja. Ach so, nee, andersrum, oder? Oder von wann ist
Von 62 ist
es. Ach so, ja, dann, okay, klar. Ja. Sorry. So, raten. 8,5. Mhm.
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig auch tatsächlich einzuschätzen, aber ich würde mal auf eine 8 gehen.
Damit geht der Punkt an Dietz.
Okay.
8 Punkte.
Nice.
Ist korrekt.
Sehr schön.
Mensch.
Ja, bist du denn jetzt auf jeden Fall auch interessiert, den Rest von Tarkovsky noch so ein bisschen nachzuholen dann?
Ja, war ich auch. Also ich wollte auch seine anderen Filme gucken, aber hier hat sich das angeboten, weil Dennis mir den geschickt hat, habe ich gesagt.
Okay, klar.
Steige ich doch mal hier mit so einem 95-Minuten-Film ein und guck mal, was der so macht.
Mhm. Hast du die anderen denn auch auf Blu-ray oder bist du da am gucken, wo du die...
Nee, die hat aber unser Kumpel Classic Dave mit seiner ziemlich umfangreichen Sammlung, der dürfte die Tarkovsky-Filme eigentlich alle da haben insofern.
Okay, ja gut. Ansonsten, für die Leute da draußen, die zuhören, den Großteil von denen kannst du tatsächlich auch nicht mal illegal bei YouTube gucken.
Ah ja.
Die sind nämlich von irgendeinem russischen Rundfunk-Channel da halt hochgeladen. Da habe ich damals auch Solaris geguckt und da ist auch Ivans Kindheit hochgeladen, da ist auch Mirror hochgeladen und da ist auch Stalker, glaube ich, hochgeladen.
Okay.
Halt alle in OV mit Untertiteln, ne? Also.
Ja klar, so habe ich ihn auch geguckt. Aber es ist halt so, ich weiß ja nicht, also wenn ihr die Möglichkeit habt, den auf Blu-ray zu gucken, die Qualität hier ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich
klar, das ist natürlich sehr viel besser, weil das war bei Solaris okay.
Kann ich mir vorstellen. Ja, schon krass, wie die Filme bearbeiten, ist der Hammer. Jo, okay. Stimmt. Genug von Ivans Kindheit.
Okay, dann haben wir die erste Runde durch. Mhm. Passenderweise Ausgleich. Wir haben bis jetzt alle minus ein.
Ach, ehrlich?
Ja. Yes.
Das ist schön. Und wer macht unsere Halftime-Show jetzt? Wen haben wir uns eingeladen? Hakan singt das Bewegtbild-Banausen-Lied.
Hast du die mittlerweile gesehen? Die Halbzeit-Show beim Super Bowl?
Nicht vollständig. Tatsächlich nur eine Minute. Ich muss die noch zu Ende gucken.
Ja. Okay.
Hat sich gelohnt?
Ja, klar. Also ich meine, war natürlich extra large, aber schon irgendwie gefühlt war mindestens 3/4 der Performance ist halt die Bühne.
Mhm. Ja, die habe ich gesehen mit den Häusern und so, mit den nachgebaut.
Ja, eben, die haben da schon krass was aufgefahren. Ja, war sehr unterhaltsam.
Cool.
Alright, dann, zweite Runde, mein letzter Film.
Mhm.
Und ich war schwer inspiriert durch die aktuellen Olympischen Winterspiele und muss jetzt hier auch mal wieder so ein bisschen Kontrastprogramm bringen. Cool Runnings war schon. Aber ich habe mir jetzt zum 100. Mal Blades of Glory angeguckt. Deswegen werden wir auch hier wieder unser Motto gerecht. Keine Sendung ohne Will Ferrell. Wir haben in letzter Zeit nicht so viele Filme von ihm gehabt, ne? Weil ich habe jetzt wirklich schon das meiste durch. Wir haben noch lange nicht alles von ihm hier gebracht. Aber das war jetzt ein Film, nachdem ich irgendwie neulich nachts wieder bei der Olympiade hängen geblieben bin. Ich gucke mir in letzter Zeit echt viel an.
Warst du motiviert?
Und dann kam Eiskunstlaufen, was ich mir jetzt nicht so gerne angucke. Aber dann musste ich halt sofort an diesen Film denken und schossen mir sofort einzelne Szenen in den Kopf und ich hatte wieder tierisch Bock, mir Blades of Glory anzugucken, Alter. Ist immer wieder lustig und ich habe den jetzt wirklich schon oft gesehen. Auf Deutsch, die Eisprinzen.
Stimmt, so heißt er.
Ja, wird der Sache nicht wirklich gerecht, finde ich, weil dieses Blades of Glory, da ist halt so viel drin, womit die schon auch in diesem Film spielen, dass irgendwie Eiskunstlauf hier so ähnlich wie bei Balls of Fury, weißt du, wo auch Ping-Pong so als die härteste Underground-Sportart und gefährlichste gezeigt wird, so ist es hier halt mit Eiskunstlaufen. Mhm. Wo es halt auch irgendwie so eine in Detroit angeblich so eine Underground-Eislauf-Szene gibt, wo sie voll auf Leben und Tod battlen und so, ja, herrlich. Erstmal vorweg die Facts hier, Regisseur des Ganzen, immerhin, die waren Oscar nominiert, weil das sind zwei Herren, Josh Gordon und Will Speck, die waren 99 für Best Short Live Action, haben die einen Film gemacht, der heißt Culture, der kam 97 raus und dafür waren die Oscar nominiert. Ansonsten haben die halt noch sowas wie Dirty Office Party gemacht, den ich ja auch schon gebracht habe, glaube ich.
Oha.
Ja. Aber eben, haben hier Regie geführt und ich finde, das ist ein großer Film, der irgendwie auch so ein bisschen unterschätzt ist in meinen Augen, weil der jetzt wirklich nach so vielen Sichtungen immer noch funktioniert. Also mein Humor trifft da zu 100%. Geschrieben haben das Jeff Cox, Craig Cox und John Altschuler. Das ist hier der Producer von Silicon Valley.
Okay.
Und dann noch Dave Kinski, Busy Phillips. Also irgendwie 5 Autoren gelistet. Was ich bei so einer Komödie schon auch echt ungewöhnlich finde.
Warte mal, Busy Phillips, ja, die Schauspielerin?
Ja, Mann.
Echt, ja?
Ja.
Okay, krass.
Das ist auch einer ihrer einzigen Credits. Also,
das ist ja witzig.
Der, von der stammte tatsächlich die Idee. Angeblich.
Ah ja.
Ja.
Aber und gut, für derben Humor, ich meine, der hat ja auch bei Vice Principals hat sie ja mitgespielt.
Mhm.
Da ist sie ab und zu auch mal zu haben. Mag die ganz gerne.
Ja. Ja, und zur Geschichte. Wir steigen 2002 bei den Olympischen Winterspielen ein. Es geht natürlich ums Eiskunstlaufen und Amerika ist ganz weit vorne, weil sie haben gleich 2 Stars, die um die Goldmedaille battlen. Chas Michael Michaels, gespielt von Will Ferrell, ist so der Rockstar auf dem Eis, der halt einen Fick auf Regeln gibt und auch alle Frauen mitnimmt, die da so rumrennen. Er gibt selber an, sexsüchtig zu sein, hat da halt auch echt ein ernsthaftes Problem. Ja, und macht halt so den Burt Reynolds hier mit irgendwie nackt posieren in irgendwelchen Zeitschriften und so.
Mhm.
Ja, aber die Leute feiern den, ne? Der hat ein übelst großes Publikum. Und der tritt an gegen Jimmy McElroy, gespielt von John Hader. Und der ist halt so das komplette Gegenteil. Der ist voll der Saubermann und wurde von klein auf, hat er da die harte Schule durchgemacht. Also damit steigt der Film tatsächlich auch ein mit dem kleinen Jimmy McElroy in der Kindheit, wie er einfach auf irgendeinem See halt voll abgeht schon, mhm, als kleiner Junge. Und dann kommt so ein reicher Typ an, gespielt von William Fichtner, der sich dann mit irgendwie dem Heimleiter unterhält und sagt, ja, alles klar, ich nehme ihn. Und so landet Jimmy McElroy eben bei Darren McElroy, das ist eben die Figur von William Fichtner, der ist Multimillionär und zieht halt Sportler hoch und hat den eben so sein Leben lang trainiert und der hat halt quasi dadurch keine Kindheit, sondern hat halt nur Eiskunstlaufen betrieben und ist aber dadurch natürlich so ein bisschen der Vorzeigeathlet. Und die beiden treten dann gegeneinander in der Goldmedaille an und natürlich passiert es dann, dass es ein Unentschieden gibt und beide Gold bekommen. Und bei der Zeremonie, wo die Medaillen verteilt werden, streiten sich die beiden halt, weil sie sich nicht ausstehen können und weil sie es halt natürlich auch uncool finden, dass sie jetzt beide Gold bekommen haben. So, Darren McElroy ist dann sowieso gleich so pisst, dass er sich jetzt die Goldmedaille teilen muss, dass er den Coach rausschmeißt. Der Coach übrigens gespielt von Craig T. Nelson.
Okay.
Und ja, bei diesem Streit eskaliert das Ganze, weil die kippen dann so eine Fackel um, weil sie da rumrangeln und dabei gerät das, das Maskottchen fängt Feuer und geht in Flammen auf und alles geht halt tierisch den Bach runter und die Presse kriegt sich natürlich gar nicht mehr ein und das Ding endet damit, dass die beiden gebannt werden, die werden rausgeschmissen aus dem Verband und dürfen für den Rest ihres Lebens nicht mehr an ihrer Disziplin teilnehmen. Na, und dann gibt's einen Zeitsprung und 3 Jahre später ist Jazz Michael Michaels natürlich tierisch runtergekommen. Der performt dann bei so einer bei so einer Kindershow, die auf dem Eis stattfindet. Da performt er halt irgendwie jeden Tag mehrere Shows und ist da in so einem Zaubererkostüm, muss er halt da den Leuten, den Kindern so ein bisschen Angst einjagen und ist halt Druck betankt sich da die ganze Zeit, ist halt tierisch besoffen die ganze Zeit auf dem Eis und das Ding endet dann auch damit, dass er sich da in seine Maske kotzt und alles tierisch den Bach runtergeht, dann wird er da rausgeschmissen und Jimmy McElroy arbeitet in so einem Laden, wo sie eben Schlittschuhe und Co. verkaufen und da eskaliert eine Situation auch so, dass er da auch rausgeschmissen wird. Sein Adoptivvater hat ihn gar nie wirklich adoptiert und stellt ihn dann auch einfach auf die Straße. Und ja, so landen die beiden tatsächlich dann am gewissen Zeitpunkt zusammen. Und Jimmy McElroy hatte einen Stalker, der dann irgendwann bei ihm ankommt und sagt, hier, es gibt ein Schlupfloch in dem Reglement. Du kannst in Paarwettbewerben antreten. Jetzt geht's aber darum, dass er halt so schnell keine Partnerin findet. Und dann, ja, trifft er auf Jazz Michael Michaels und die beiden streiten sich wieder und der Coach ist aber anwesend und sieht dann das Security-Tape von den beiden, wie sie sich prügeln und das hat eben schon sehr viel von Eistanzen, weil es da so Hebefiguren gibt in ihrer Schlägerei und da kommt er auf die Idee, okay, die beiden müssen zusammen antreten. Und dann geht's drum, dass sie hier das erste männliche Paar bei Eiskunstlauf-Paarwettbewerben werden. Großartige Handlung, wie ich finde.
Also erstmal die Rahmenhandlung, dass die beiden Gold kriegen und dass sie sich den ersten Platz teilen müssen. Die ist ja wohl geklaut von einem ganz anderen Klassiker. Von einem großen Klassiker, den wir hier gesehen haben. Come with me for fun in my buggy. Bud Spencer und Terence Hill haben nämlich auch ein Unentschieden erlangt und mussten sich den Buggy teilen am Anfang, obwohl die eigentlich totale Streithähne sind und sich nicht verstehen. Also Freunde,
ja,
wir haben hier das Vorbild definitiv gefunden.
Mhm.
Ja, nicht gesehen.
Ach, den kennst du gar nicht.
Dietz, wie stehst du zu Will Ferrell?
Ich mag den. Da bin ich immer einer Meinung mit Lee und muss dann auch immer so ein bisschen daran denken, wenn ich dann bei uns im Podcast mal irgendwelche Filme oder so vorstelle, dass ich mir immer so denke, weißt du, es gibt wenigstens auf jeden Fall einen Menschen auf dieser Welt, der das genauso schätzt und liebt wie ich.
Ja, einen gibt's
und
ja.
Dem das auch einfach scheißegal ist, wie stumpf der ganze Kack ist. Der das trotzdem einfach lustig findet. Das ist mir auch egal, was Jan und Hoffi dagegen dann für Argumente bringen.
Was gibt's denn da für Argumente dagegen?
Also, diese Arthouse-Fatzkes.
Ja, Jan ich mag
findet
auch.
Ja, der einzige Film mit Will Ferrell, den er ansatzweise lustig findet, ist Talladega Nights.
Stimmt, stimmt. Ja, die Unterhaltung habe ich auch noch mitbekommen. Ja. Die wollte ich dir schicken.
Mhm. Ja, da muss ich wahrscheinlich mal separat mit ihm drüber reden. Aber kennt er denn überhaupt ausreichend Filme?
Er hat schon einige davon.
Also Anchorman hat er auf jeden Fall gesehen.
Anchorman findet der nicht ansatzweise lustig und ich kann das nicht verstehen.
Oh mein
das
Gott.
Ist wenigstens, da muss ich sagen, da ist Hoffi wenigstens noch so, dass er das auch lustig findet. Mhm. Aber ja, das ist immer ein Streitthema bei uns.
Mhm. Okay, krass.
Warum machst du mit den beiden Idiots einen Podcast? Ist das jetzt aufgrund mangelnder Auswahl oder?
Ja, vielleicht.
Also, ich meine, ich könnte jetzt hier ewig über die Handlung erzählen, weil ich finde das alles so grandios. Es gibt so viele Aspekte bei diesem Film, die den echt zum Highlight machen. Weil kurz weiter in der Handlung, die treten dann natürlich zusammen an und dann gibt's halt ein rivalisierendes Paar und die beiden werden halt von Will Arnett und Amy Poehler gespielt.
Mhm.
Und die spielen ein Geschwisterpaar, was schon auch von klein auf trainiert wurde und da gibt's noch ein drittes Kind, also eine Schwester von den beiden, die wird von Jenna Fischer gespielt.
Okay.
Und die ist aber so die Aussätzige, weil die instrumentalisieren das total, dass die Eltern umgekommen sind, als die eben ihre Schwester zum Training gefahren haben. Und deswegen halten sie das immer vor, so wegen dir sind unsere Eltern tot. Und deswegen halten die so ein bisschen wie eine Sklavin, die muss halt alles für die machen und dann eben auch das gegnerische Team ausspionieren.
Mhm.
Und die beiden treten halt immer zusammen an. Allein die Namen von denen, ne, das sind nämlich Strunz und Fairchild Van Waldenberg. So heißen die. Und das sind so die amerikanischen Vorzeigeathleten, ne? So, die sind halt immer voll USA-mäßig unterwegs. Alter, und die Outfits von denen, also sowieso die Kostümabteilung in dem Film, Alter, die hat sich ausgetobt auf Crack. Das ist so geil, was die für Kostüme auf dem Eis tragen. Alter, du lachst dich kaputt, Mann. Die haben in eine Kür tanzen die dann in so einem Urban Outfit, heißt es dann. Mhm. Und dann hat er halt so Schlittschuhe, die wie Timberland Boots aussehen. Und so eine bauchfreie Jeansjacke voll mit so vermeintlichen Louis Vuitton Logos und dann so ein Shirt drunter, was halt so ein Bauchtattoo symbolisiert. Und so, Alter, das ist alles so übertrieben wack. Also es sieht so geil aus, weil es so drüber ist und deswegen die Kostüme schocken so hart. Auch sein Ding mit dem Pfau, ne? Also er hat ja den Jimmy McElroy hat dann beim ersten Auftritt hat er so ein Pfauenkostüm an oder halt so ein bisschen was von einem Pfau und dann ist die eine Hand ist halt so der Kopf von dem Pfau, weißt du, und dann macht er immer so die Fälle mit dem scheiß Pfau. Oh, Alter, das ist, der Film ist wirklich, also auch hier wieder, der hat 61 Millionen gekostet, ne? Das ist ähnlich wie die anderen, die sind richtig krass, hochwertig gemacht, der ist super aufwendig.
Mhm.
Und das haben sie auch wirklich geil gelöst mit diesen, weil auf dem Eis passieren natürlich mitunter sehr spektakuläre Dinge. Und das haben die echt gut hinbekommen. Also die beiden mussten natürlich auch eine Menge Eis laufen, aber sieht gut aus. Das ist wirklich immer wieder witzig, ey.
Einer von denen.
Tonight, the quality of dialogue stops mattering.
Ach, ey, ich meine, also Dialoge in dem Film, Alter, der Film hat's hinbekommen. Ich meine, Niggas in Paris hat diesen Film gesampelt.
Ja, ich weiß.
Ne? Du kennst ja die Stelle.
Ja, klar, die Will Ferrell Stelle.
Nobody knows what it means. It's provocative, gets people going.
Ja,
so geil.
Ja.
Ja, herrlich. Ja, und ich meine, das ist sowieso das Highlight. Die Autoren behaupten, dass 88,773% von Will Ferrells Dialog improvisiert ist.
88,773.
Ja,
okay.
Ziemlich spezifisch, ziemlich genau. Aber ich kann es mir vorstellen. Also wenn du dir mal so ein paar Outtakes oder sowas auch mal von Will Ferrell dann halt anguckst.
Ist immer anders halt.
der Typ ist einfach scheiß lustig.
Ja, Mann.
Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie hier einfach auch gesagt haben, ey, einfach macht frei Schnauze so.
Ja.
Und da kommt genau sowas bei raus, was dieser Film hier ist. Und das ist einfach, das sind Gags am Fließband. Das ist einfach dümmster Humor, den ich einfach nur liebe.
Ja, kann er.
Ja, und das, und, also ja. Gerade da diese SNL-Vergangenheit, die siehst du halt bei solchen Leuten. Und ja. Eben auch natürlich auch bei einer Amy Poehler. Alter, was ja. Ich nicht wusste, Amy Poehler und Will Arnett, die hier Geschwister spielen, was auch schon trotzdem so eine incestuöse Schiene auch hat, die waren verheiratet zu dem Zeitpunkt.
Ach, was.
Ja, das macht, wie gesagt, diese incestuöse Nummer ein bisschen harmloser, aber es ist trotzdem was ich nicht wusste. Und dann an einer Stelle haben die eine Pressekonferenz und dann ist eine japanische Journalistin im Publikum, die eine Frage stellt und Chaz Michaels sagt nur so, no, that's in the other room. Auf die japanische Frage, die sie gestellt hat, ne, so als hätte er irgendwas verstanden. Und dann ist aber Jimmy McElroy spricht dann fließend Japanisch mit ihr. Und alle sind natürlich total überrascht, ne, dass er jetzt hier mit Japanisch ankommt. Und ich war schon auch echt überrascht, wie geil John Heder einfach oder wie selbstverständlich der halt Japanisch, also nicht, dass ich es verstanden hätte, aber es klang echt sehr natürlich. Mhm. So, hat sich herausgestellt in der Recherche, John Heder ist ja Mormone. So, und war als Mormone mal missionierend unterwegs in Japan. 2 Jahre lang hat er da gelebt.
Ach so?
Weil er da missioniert hat. Hat er mal kurz zur Schau gestellt hier bei Blades of Glory.
Ich wusste auch nicht, dass der Mormone war hier, Napoleon Dynamite. Der was gelernt.
Ja, aber wenn man, also leider entspricht er optisch halt irgendwie auch allen Klischees von einem Mormon, finde ich.
Ich habe auch gerade so ein bisschen gedacht, er sieht da schon so ein bisschen aus wie dieser, also ich musste direkt gerade an diese eine South Park-Folge denken, wo sie diese mormonische Familie da halt irgendwie haben. Und er sieht halt wirklich genauso aus.
Ja, Mann.
Er ist halt einfach so ein lauchiger, blonder Typ.
Ja, genau. Ah, ist schön, das ist jetzt einfach sinnbildlich für Mormonen. Oh Mann, ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Mormonen unter unseren Hörern. Es tut mir leid, ich habe nichts damit am Hut.
Ja, ihr Film hat die Russen verloren und wir die Mormonen.
So sieht's aus. Ja. Ja, und also eben neben den genannten Schauspielern treten da natürlich auch noch so ein paar Gesichter in kurzen Szenen auf, die man auch aus den üblichen anderen Comedies kennt. So Andy Richter ist mal kurz am Start, Rob Corddry und Luke Wilson. Also, ja. Geht 1 Stunde 33 Minuten, ist damit natürlich auch keine Sekunde zu lang und funktioniert von vorne bis hinten. Alter, das ist immer noch so ein geiler Film. Mit der schönen Tagline, Kick some ice.
Oh, kick some ice, okay.
Ja, und er war erfolgreich, Alter. Aus diesen 61 Millionen sind über 145 geworden. Also, dass da noch kein Sequel kam. Na gut, mittlerweile wäre es wahrscheinlich ein bisschen spät. Für Will Ferrell noch mal auf dem Eis stattzufinden, aber ach ja.
Damit holst du die Generation TikTok jetzt heute nicht mehr ab und dann bringt das auch nichts.
Na, wahrscheinlich.
Na ja, gut, das ist vielleicht so ein Film, den man für Netflix nochmal, weißt du, da greifen die ja. Halt so einen alten Klassiker ab und zu auf und machen dann so einen im Stream halt noch ein Sequel von irgendwelchen Filmen, wo du niemals mit einem Sequel gerechnet hättest.
Das stimmt.
Ja, was ich auch interessant war, was ich noch gelesen habe, dass Will Ferrell sollte ursprünglich Jimmy McElroy spielen. Was er natürlich auch bravourös gemeistert hätte, weil für Chaz Michael Michaels, Alter, warum sag ich denn immer Michael Myers? Ja gut, ist offensichtlich, warum er, aber er heißt halt Chaz Michael Michaels. Der sollte ursprünglich von Ben Stiller gespielt werden. Und Ben Stiller war dann raus als Schauspieler, ist als Produzent geblieben und so Ferrell aufgeschlossen, ne, für die Rolle von Chaz und so wurde John Heder gecastet. Und also nachdem ich den jetzt schon so oft gesehen habe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass den jemand anders spielt als John Heder. Aber ja, wie auch immer, den musst du auf jeden Fall mal gucken, Guess. Also würde mich sehr interessieren, wie du den findest. Also
ja, für dich nicht abgeneigt.
Da wäre ich auch mal gespannt auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch wieder Bock, den zu gucken.
Ja, zumal also der hat auch wirklich so ein paar, also kann man jetzt nicht Action-Momente nennen, aber halt alles, was auf dem Eis stattfindet, ne, so wenn bei den Wettbewerben, die Choreos und so, die sind zum Teil wirklich so aufwendig gemacht.
Das stimmt.
Und klar gibt's hier die übliche Palette auch an Schwanzwitzen, aber es ist eben auch sehr dynamisch und dadurch sehr kurzweilig.
Was dynamische Schwanzwitze.
Ich wollte es gerade sagen.
Klar, Alter.
Fazit.
Aber es ist halt sehr dynamisch und ja, es ist halt auch nicht so, es sind nicht so stumpfe Schwanzwitze. Genau. Nee. Es ist schon noch, wir sind im Eiskunstlauf, genau. Ja. Also es ist hier immer noch gehobenes Etablissement. Ja.
Genau, es sind Schwanz- und Pupswitze, aber dynamisch dafür.
Dynamisch, ja. Weißt du, der kotzt nicht einfach auf der Straße irgendwo hin, sondern der fährt auf dem Eis durch die Gegend und kotzt sich in sein Kostüm.
Ah ja. Klingt nach meinem Humor.
Ja. Ja, aber ich habe mir da natürlich auch wieder unzählige Stellen markiert. Ich habe es leider noch nicht geschafft, die zu samplen, aber die werden wir demnächst auf jeden Fall am Start haben. Blades of Glory, Alter.
Ich überlege auch, ob es ein Anspielung auf Blades of Glory ist. Das ist ja das Sequel von Young Guns, was ja schon sehr verwandt ist mit dem Titel jetzt gerade. Also
The Days of Glory, oder?
Nee, Blaze. Blaze
Ach so, of Glory. Nee, aber ich glaube, Blades of Glory ist schon eine Anspielung an Days of Glory.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Ja.
Aber Blades of Glory und Blaze of Glory ist schon auch sehr, sehr ähnlich.
Ja, aber deswegen, also Blades of Glory hat halt dieses Epische, ne? Weil Glory ja auch immer sowas ist und das geht halt mit die Eisprinzen voll flöten, finde ich.
Das stimmt.
Das stimmt.
Naja.
Trotzdem können wir daraus gut die Zweisprinzen machen.
Das stimmt.
Wir haben einen Untertitel.
Neuer Untertitel. Die Zweisprinzen. Ja, schön.
Okay.
Ja. Immer noch echt ein geiler Film. Kann ich sagen. Auch das ist nicht mein liebster Will Ferrell-Film, ne? Also jetzt mal für euch, um den irgendwie einzutakten.
Mhm.
Das mal als Tipp. Dann komme ich jetzt zu den Punkten. Die sind natürlich desaströs.
Natürlich sind sie das.
Ja, also ich meine 6,3 auf IMDb, Metascore ist bei 64, wobei fürs Protokoll, ne, der ist grün. Also alles fein.
Ich würde sagen, das ist schon, hat mich gerade sogar fast ein bisschen gewundert, dass der einen grünen Metascore hat, weil ich auch da irgendwie doch vermutet hätte, dass er schlechter
ist. Ja, es hätte halt auch 13 sein können. Es hätte mich auch nicht überrascht. Ja. Aber ja, stimmt. 64 ist so gesehen eigentlich gut.
Finde ich auch.
Ja, konsequenterweise geht das mit 6,3 auf Rotten Tomatoes weiter von der Kritik und 3,7 vom Publikum. 2,9 auf Letterboxd. Das ist schon wieder dreist, finde ich.
Das ist dreist, Freunde.
Das geht so nicht. Also 2,9, Alter, das... Nee, echt nicht.
Was soll denn das? Ja. Hoffi gefällt das.
So, und Dietz muss anfangen.
Mhm. Ja, okay. Also du sagtest jetzt natürlich, es ist nicht dein liebster Will Ferrell-Film. Von daher, ich weiß ja, dass du sonst bei denen schon so im 9er-10er-Bereich häufig auch mal bist. Ich würde jetzt hier... Ja, komm, ich gehe mit 8,5.
Mhm. Ja, so. Das war die Zahl, die ich, wo ich auch zutendiert habe.
Ja, und? Ich meine, also, es ist ja eh unentschieden. Ihr könnt ja so weitermachen, wenn ihr einfach beides gleiche tippt.
Hör auf, hier den Günther Jauch zu machen.
Günther Jauch, Alter? Was? Die
Punktevergabe hier einfach reinzulabern. Sollst du dein Maul halten. Ich sag eine 8,5.
Okay. Ich bin bei 9.
Doch eine 9.
Tja.
Kein Wunder, dass ihr mich da reinquatschen wollte. Du konntest auch das gleiche nehmen. Falsch. Ist falsch. Wieso Nummer?
Ja. Nee, also natürlich 9 Punkte.
Natürlich 9 Punkte, sagt
natürlich.
Er.
Natürlich. Blades of Glory.
Okay.
Ja, man, Guess, guck den mal, weil das, der hat, also, das wird wahrscheinlich auch kein Anchorman sein, aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, dass du den lustig findest.
Na, ich bin gespannt, ich hab Bock.
Der ist halt richtig schön trashig.
Also, findest du?
Doch, irgendwo, also, ja, weil ich alleine, also, ich finde alleine Eiskunstlaufen irgendwo trashig, so, ne, also, und ich, also, wie der damit umgeht, mit dieser Thematik und eben, was du ja schon sagtest, dass der diesen Sport, der für mich, genauso wie das ja auch, halt irgendwie Balls of Fury dann halt gemacht hat, diesen Sport, der halt einfach irgendwie so ein Nischending halt irgendwie ist, und ich finde Eiskunstlaufen halt wirklich noch uncooler als Tischtennis.
Ping-Pong, ja, klar.
Aber den halt, also diesen Sport so zu nehmen und da sowas Episches irgendwie draus zu machen, das hat für mich schon so einen gewissen Trash-Charme halt irgendwie.
Mhm.
Und also gar nicht im schlechten Sinne trashig, so, ne? Auch nicht im Sinne von, der sieht halt schlecht aus oder so.
Ja.
Sondern einfach, es ist diese ganze Idee dahinter.
Ja, dann halt verstehe ich voll, was du meinst, ja. Ja, weil wir haben das immer wieder, ne? Wie Trash definiert halt jeder komplett anders für sich, so, dass immer so ein Begriff, mit dem es schwierig wird. Aber bin ich voll bei dir. Klar. Also es ist ja auch das Ding, ich habe einen Freund von mir, der hat das tatsächlich eine Zeit lang professionell gemacht und unterrichtet mittlerweile auch nur noch und so, weil er jetzt einfach fett geworden ist. Aber den habe ich schon auch immer, wir haben uns immer über den lustig gemacht, weil halt, wie auch immer so, Alter, du bist einfach der Eisprinz, ey. Es geht ab, Mann, Eiskunstlauf, was, warum, ey? Weil halt einfach, ne, das halt, es hat halt einfach, naja, also früher hätte man gesagt, das ist einfach schwul.
Und es hat Potenzial, jemand zu verarschen.
Die sagt, gleich so, oh shit, die PC-Polizei. Weil das ist ja das Ding. Das Schöne an dem Film ist, der ist einerseits mörderhomophob, weil der natürlich dadurch, dass die dann zusammen ein Paar tanzen müssen, ne, du hast dann natürlich auch diese Bewegung, wo er halt irgendwie, wo die so 69-mäßig aneinander hängen und er halt irgendwie sein Gemächt im Gesicht hat. Und natürlich ist das voll homophob und gleichzeitig ist der Film voll schwul, weil der halt auch eben dieses Eistanzen derart zelebriert.
Und das ist so eine Erotik zwischen den beiden, ja, eben die ganze Zeit.
Und das ist irgendwie, kriegt er damit wieder was hin, was eigentlich gar nicht geht. Ey, der ist voll homophob und gleichzeitig mörderschwul.
Naja.
Und es schockt. Ich feier das immer noch so. Ey.
Wie schockverliebt in die Eisprinzen.
Ja, war ich schon damals. Blades of Glory.
Okay.
So, jetzt aber. Dietz.
Ja. Dann habe ich jetzt noch meinen zweiten Film dabei, einen brandaktuellen Pick, den ich hier mitgebracht habe, weil er gerade als Oscar-Kandidat hier tatsächlich auch ins Rennen geht. Und es sich dabei um ein Musical handelt. Da kommen die verdutzten Blicke, aber es ist nicht der, den ihr jetzt wahrscheinlich denkt, den ich mitgebracht habe, sondern es geht um Encanto.
Wie witzig. Hab ich gestern noch mit dem Gedanken gespielt, mir den anzugucken.
Ja, geil. Okay. Ja, ist lustig, weil den hätten wir wahrscheinlich dann auch geguckt, irgendwie im Rahmen der Oscar-Verleihung.
Ja, klar. Werde ich so oder so noch gucken. Deswegen, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie du den fandest.
Ja. Ja, jetzt, wo es auf die Oscars zugeht und die ganzen Kandidaten feststellen, muss man da ja mal so ein bisschen beim Thema bleiben. Ne?
Aber hast du den jetzt nur aufgrund der Nominierung geguckt oder hättest du den auch sonst geguckt?
Ich hätte noch so oder so geguckt, okay. Muss ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte jetzt auch danach erst mitbekommen, also geguckt hätte ich ihn eh, weil ich trotzdem halt auch die Disney- und Pixar-Animationsfilme eigentlich immer gerne gucke. Mhm. Und hab jetzt dann halt auch erst mitbekommen, dass der wirklich halt auch dafür nominiert war. Ich bin über die Oscar-Kandidaten erstmal nur so ein bisschen drüber geflogen, beziehungsweise hab so bei den für mich wichtigeren Kategorien erstmal nur so ein bisschen dann halt drauf geachtet.
Aber du interessierst dich da schon für, weil Hoffi ist ja schon auch wieder so ein Kandidat, der sagt, dem geht das völlig am Arsch vorbei.
Ja, ich guck das schon ganz gerne mal, also um zu schauen, was da halt auch so abräumt, auch bei, also allgemein so bei den großen Preisverleihungen da auf jeden Fall halt, ne? So ein bisschen. Klar kannst du bei, finde ich inzwischen, kannst du bei den Oscars nicht mehr immer so viel drauf geben, weil da schon viel falsche Entscheidungen auch gefällt worden sind in den letzten Jahren.
Ja, ist halt viel Politik.
Genau. Und da sind ja sowas wie Cannes oder sowas auf jeden Fall dann, gerade wenn man so ein bisschen mehr in dem Independent-Film oder halt in Arthouse-Film oder sowas natürlich unterwegs ist, dann doch immer noch ein bisschen interessanter für einen selbst. Oder teilweise auch die Globes, finde ich sogar, weil es da irgendwie, finde ich persönlich, teilweise schon die gerechtfertigteren Entscheidungen immer sind. Aber, also ich verfolge es aber trotzdem, so ist es nicht.
Okay. Cool.
Und von daher, genau, jetzt Encanto ist ja jetzt auch nominiert für den besten Animationsfilm. Und sogar für ein paar Sachen. Warte mal, jetzt muss ich gleich nochmal nachgucken.
Das wahrscheinlich bei Song, kann ich mir vorstellen. Habe ich jetzt aber auch nicht im Kopf.
Genau, er ist für 3 Oscars nominiert, und zwar für besten Animationsfilm, besten Original Score und besten Song. Mhm. Weil, wie schon gesagt, es handelt sich hier um ein Musical. Das wusste ich gar nicht so richtig. Also, klar, gut, Disney-Filme sind immer viel Singsang, ne? Mhm. Das ist immer so das Ding, weswegen ich Pixar meistens lieber gucke als Disney, weil da nicht so viel gesungen wird. Und hier muss man allerdings tatsächlich sagen, also Encanto ist schon so full on Musical. Da wird mindestens 50% der Zeit gesungen.
Oh, okay.
Ja. Und genau, die Regie ist hier von Jared Bush und Byron Howard. Die haben auch schon zum Beispiel Zoomania zusammen gemacht und noch ein paar andere auf jeden Fall. Ja, große Disney-Hits der letzten Jahre, wie Jared Bush hatte zum Beispiel noch Moana geschrieben, und hier der Byron Howard war zum Beispiel noch für Rapunzel neu verföhnt, hier Entangled mitverantwortlich als Director. Also sind auf jeden Fall schon für ein paar ordentliche Stücke der letzten Jahre da auch mitverantwortlich gewesen, haben jetzt hier zusammen halt eben Encanto gemacht. Und in den Synchronsprecherstimmen haben wir Stephanie Beatrice, die Hauptrolle hier spielt. Die kennt man, also ich vor allem halt aus Brooklyn Nine-Nine. Mhm. Und dann zum Beispiel noch ein paar andere, also hauptsächlich natürlich, ja, Spanisch oder halt südamerikanische Schauspieler und Schauspielerinnen, wie hier Maria Cecilia Botero, die dann halt die Großmutter spricht, und noch einige andere Leute. Und der Film findet in Kolumbien statt. Und Kolumbien ist schon seit, hat schon seit Jahren auf jeden Fall immer Thema Landflucht und Vertreibung und so. Und da werden halt, also die Leute ziehen immer mehr in die Städte. Schon seit hunderten Jahren gibt es auch irgendwie viele, viele Kriege und Kämpfe um Landflächen und sowas. Werden dann aber auch gerade die ärmeren Leute werden dann halt von den Städten wieder von der Regierung und so zum Beispiel verjagt. Und das ist auf jeden Fall in Kolumbien nach meinen Recherchen so ein großes Thema, was da halt irgendwie stattgefunden hat in den letzten Jahren auch schon immer. Oder auch schon wirklich in den letzten 100 Jahren so. Und genau um sowas oder genau mit sowas startet der Film im Prinzip auch, weil bei einer dieser Vertreibungen wird die noch junge Alma Madrigal halt verjagt mit ihrem Ehemann und ihren drei ja, und ihren Drillingen, die in dem Moment noch Babys sind, und verliert dann halt ihren Ehemann bei der Verfolgung. Also, ne, der wird dann halt, der opfert sich so ein bisschen, um diese Verfolger da halt aufzuhalten. Und dann geschieht halt auch noch so ein Wunder, dass die Kerze, die Alma bei sich trägt, von einem, ja, also wird irgendwie verzaubert und vertreibt dann halt auch noch die restlichen Angreifer und schenkt denen so einen sicheren Rückzugsort, in dem es so ein Tal um die Leute da halt bildet, die da gerade fliehen. Und er stellt dann gleichzeitig auch noch ein Haus, ein magisches Haus, das sie dann halt nur Casita nennen, was halt Haus heißt, und schenkt dort allen, die da drinnen wohnen, also Alma mit ihrer Familie, mit ihren drei Kindern dann in dem Moment, nachdem sie dann halt erwachsen oder älter geworden sind, magische Talente. Zum Beispiel kann das eine Kind von Alma dann das Wetter kontrollieren, die andere kann mit Speisen zum Beispiel die jegliche Wunde oder Verletzung halt irgendwie heilen, und auch die Enkelkinder, die da dann halt über die Jahre noch hervorkommen, kriegen auch alle ab einem gewissen Punkt in ihrem Leben irgendein magisches Talent zugeordnet. Ja, jetzt ist bald der Tag gekommen, an dem startet unsere Geschichte dann auch eigentlich so, an dem auch Mirabelle ihr Talent bekommen soll, als sie dann noch klein ist. Dann kriegen wir allerdings einen Zeitsprung, nachdem das passieren soll, und wir erfahren dann ein paar Jahre später, dass bei ihr, bei ihrer Zeremonie, nichts passiert ist und sie tatsächlich die Einzige in ihrer Familie ist, die eben kein Talent, keine Fähigkeit bekommen hat. Und jetzt auch ihr kleiner Cousin zum Beispiel jetzt auch gerade irgendwie eine neue Fähigkeit bekommt und dann mit Tieren sprechen kann und sowas alles. Und sie ist dann natürlich so ein bisschen die Außenseiterin in der Familie und ist dann natürlich sehr traurig drüber. Allerdings merkt sie irgendwann, dass sich im Haus irgendwie immer mehr Risse befinden und hat auch so eine Vision, in der dann diese Risse sich weiter ausbreiten und diese magische Kerze, die schon seit den ganzen Jahren da halt irgendwie am Brennen ist, dann halt auch irgendwie erlischt und auch das sichere Tal, in dem sie sich da halt befinden, ins Chaos gestürzt wird. Und da der Rest der Familie ihr da nicht so richtig glauben möchte, beginnt sie jetzt halt auf eigene Faust herauszufinden, was diese Magie halt beeinflusst. Ja.
Mhm. Hört sich so ein bisschen nach Mädchenfilm an. Wenn du mich fragst.
Oh, das.
Die Kerze das, und so dieses magische Tal und dieses kleine Mädchen und so. Weiß nicht, oder?
Das würde ich so tatsächlich gar nicht sagen. Also ich finde, das ist. Also du könntest bei Disney, wenn du jetzt halt in diesen klassischen Geschlechterrollen natürlich halt irgendwie bleibst.
der heteronormative Guest.
Entschuldigung. Könntest bei Disney natürlich sagen, dass sie durch, ja, die ganzen Filme, wo es natürlich halt viel um Prinzessinnen und sowas halt irgendwie geht, natürlich genau sowas halt irgendwo dann auch hauptsächlich befeuern oder das natürlich so ein bisschen ihre Zielgruppe ist. Würde ich hier jetzt aber tatsächlich gar nicht so sagen, dass das irgendwie sich auf ein Geschlecht oder sowas dann halt irgendwie, naja, festlegen soll. Und vor allem gehen sie mal weg von dieser Prinzessinnen-halt, Sicht hier auch. Weil das hast du ja sonst wirklich bei den letzten Filmen von denen fast immer auch irgendwie gehabt. Also auch bei sowas wie einem Moana oder sowas, da war es ja auch irgendwie, dass, gut, jetzt nicht direkt offizielle Prinzessin, aber ne, es ist schon immer so ein bisschen die eine im Stamm, die dann da halt irgendwie doch schon zu den wichtigeren Leuten gehört. Und hier haben wir jetzt tatsächlich mal so ein bisschen so eine leichte Außenseiter-Story, was mal für Disney, fand ich zumindest, doch ein bisschen was Eigenes und Neueres halt irgendwie war.
Mhm. Wie das dann? Was? Das verstehe ich nicht. Eine Außenseiter-Story ist für dich neu bei Disney?
Oder ja, wie? Also zumindest in diesem Sinne, so dass die Person, die wir hier begleiten, jetzt halt wirklich die ist, die eben nichts Besonderes an sich hat, oder? Weil das ist, finde ich, doch meistens bei Disney schon eher so das Ding.
Nee, ist doch eigentlich, das ist witzig, dass du das so sagst, weil ich habe alles, was ich von dem Film wusste, ist eben genau das, dass da ist eine Familie, alle haben magische Talente, nur eine nicht und um die geht's. Und mein erster Impuls war so, okay, gut, haben wir schon tausendfach in anderer Variante gesehen. Weil ich habe, also nach meinem Gefühl geht's eigentlich eher immer um den Underdog.
Das stimmt.
Und jetzt ist sie halt hier die Aussätzige, weil sie die einzige ohne magische Talente ist. Deswegen für mich war das eher so ein Déjà-vu.
Ja, gut, aber ich meine halt, also wenn du jetzt so die letzten großen Disney-Filme dir zum Beispiel anguckst, also sagen wir jetzt halt mal, ja, wie gesagt, hier irgendwie halt Vaiana, Moana, whatever, dann halt, da hast du natürlich dann halt die Person, die dann halt das Talent hat, eben mit dem Wasser und sowas dann da halt irgendwie zu interagieren. Mhm. Bei Eiskönigin hast du natürlich halt die Person mit den magischen Fähigkeiten, die Hauptfigur ist. Du hast bei, wo wir eben beim Thema waren, bei Rapunzel halt irgendwie natürlich auch die Figur mit den magischen Fähigkeiten. Also du hast meistens halt sowas dann halt irgendwie.
Ja, aber es geht ja um die Abgrenzung, ne? Also dadurch,
genau, dass genau, die aber da ist es halt, dass die Leute natürlich auch, klar, natürlich die Außenseiter irgendwo sind, aber halt, weil sie eine magische Fähigkeit haben.
Mhm.
Und hier ist es genau andersrum.
Okay.
Na gut. Das meine ich so ein bisschen. Ja, ja. Okay. Ne? Also ist da mal ein bisschen was Neues.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall, also von der Story her trotzdem nicht viel Neues, natürlich. Also du bekommst eine recht klassische, stringente, lineare Geschichte da halt irgendwie erzählt, die dich eben dadurch, dass sie sehr musical-lastig ist, halt sehr viel durch kleine Nebenszenen dann halt irgendwie führt, die dann halt in Songs ausarten und sowas natürlich. Also prinzipiell könntest du sagen, den Hauptumfang dieser Geschichte kannst du wahrscheinlich auf einer DIN A4-Seite runterschreiben.
Mhm.
Na, es wird dann halt viel eben durch diese Filler-Szenen halt ausgestattet. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass die besonders, also tatsächlich sehr, sehr, sehr gut aussehen und auch die Songs, ja, ist natürlich Geschmackssache. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen catchiger. Gibt ein paar, die sind halt eben nicht so der Hit. Aber trotzdem fand ich auf jeden Fall, dass die Songs für mich ganz gut funktioniert haben. Auch die Story auf jeden Fall trotzdem gut vorantreiben. Die Hintergründe, Emotionen und sonst was der Leute halt auch gut erklären. Und dadurch auf jeden Fall sehr stark in dieses Musical-Ding halt reinfallen. Also wenn man da nichts mit anfangen kann, ist es hier auf jeden Fall schon recht schwierig. Wenn man keinen Bock auf Filme hat, in denen viel gesungen wird, dann sollte man hier, glaube ich, einen großen Bogen drum machen. weil hier wirklich sehr viel Exposition auch über Songs halt stattfindet. Und das Ganze auch im Vergleich zu anderen Disney-Filmen fand ich halt hier tatsächlich sehr viel mehr eben in diese wirklich Broadway oder sonst was Musical-Richtung geht, ne, wo es gar nicht so, es sind nicht so richtige Pop-Songs, die du im Radio laufen lassen könntest, sondern es ist halt wirklich eher wie ein gesungener Dialog auch zwischendurch mal.
Okay.
Was sich halt ein bisschen, ja, weniger organisch nach einem Song anhört, sondern eher halt, ja, wie ein Musical dann halt stattfindet, ne, also.
Mhm.
Aber jetzt regionstechnisch, oder wenn ich auch weiß, von wem die Songs stammen, das war der Typ von Hamilton hier, Lin-Manuel Miranda, glaube ich, ist für die Songs da zuständig gewesen. Dann auch so lateinamerikanisch, also so die Richtung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also geht natürlich sehr viel in die, mit der ganzen Herkunft und sowas dann halt von den Leuten einher, mit den Hintergründen der Person, mit dem Leben in dieser Familie und sowas da natürlich auch.
Sollte man das mögen?
Das sollte man vielleicht ein bisschen mögen oder ein bisschen Interesse auch irgendwo dran haben. Also das ist natürlich gerade so ein bisschen die Disney-Offensive, dass sie jetzt ja überall auch mal ja diverse,
na klar,
diversere Charaktere uns auf jeden Fall dann halt auch mal bringen in den letzten Jahren und nicht einfach immer nur, wie es halt über Jahrzehnte lang ja dann stattgefunden hat, du eigentlich die ganze Zeit immer nur die weiße, blonde Frau als Hauptfigur und den weißen, braunhaarigen Prinzen als zweite Hauptfigur dann halt irgendwie hattest, sondern hier wird es jetzt endlich mal ein bisschen diverser, was ich was ich gut finde, aber ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, das ist natürlich, also, nee, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist natürlich, das weiß jeder, das ist natürlich eiskalt kalkuliert. Mhm. Ja, also da steckt niemand hinter und sagt, das machen wir aus einem guten Grund, sondern es ist halt alles wegen Kohle. Das ist halt immer so der fade Beigeschmack, den ich bei Disney halt habe. Mhm. Und auch bei dem Film da so ein bisschen hatte. Was man dem Film allerdings wirklich nicht abstreiten kann, ist, dass er halt scheiß gut aussieht. Also die Choreografien während der Tänze, die Animation allgemein ist farbenfroh, knallig, gut choreografiert. Es sieht alles wirklich mega gut aus. Es ist richtig schick. Es ist, ja, kristallklar. Und das bietet dementsprechend einen guten Schauwert. Und von daher kann ich auch auf jeden Fall verstehen, dass er die Nominierung für den besten Animationsfilm bekommen hat, weil gerade auf der animationstechnischen Sicht auf jeden Fall ist das hier Top-Level. Mhm. Storytechnisch aber halt, wie gesagt, ist das Ganze halt recht flach. Na, also da steckt nicht ganz so viel halt hinter. Das fand ich ein bisschen schade dann auch hier und da. Trotzdem muss ich halt sagen, hat er mich irgendwo aber auch dann halt abgeholt, weil es in der Geschichte dann so ein bisschen halt auch darum geht, ja, ohne jetzt allzu viel vorwegzunehmen, aber es geht natürlich so ein bisschen darum, dass man sich auch trotzdem, auch wenn man kein Talent irgendwie halt hat, was die Familie so direkt halt irgendwie sieht, dass man trotzdem zu sich selbst steht, dass man zu sich selbst halt irgendwie findet und auch irgendwo, da geht's dann halt hier eben auch ein bisschen drum, dass man auch sieht, dass auch die Leute, die mit diesen Talenten und Fähigkeiten gesegnet sind, wo man immer sagt, oh, die Leute haben so viel besser als ich, dass auch die irgendwelche Probleme und sowas halt haben. Und das ist natürlich der typische 0815 Disney-Schmonz, der hier in einer kindgerechten Musical verpackt wird, der aber trotzdem, finde ich, so von seiner Aussage her wichtiger ist als ja, die schöne Prinzessin wird halt von dem Prinzen gerettet, was man halt über Jahre dann halt so von denen gekriegt hat, sondern hier jetzt wirklich mal ein bisschen was, ja, Neueres oder bisschen gegroundeteres halt. Also nicht neu, aber eine kleine, etwas wichtigere Aussage, die man da nicht ganz so häufig bekommt.
Okay.
Mhm. Naja, ja. Klingt ziemlich nach dem, was ich da erwartet habe.
Ja.
Aber ich werde mir trotzdem mal angucken.
Ja, eben. Also ich habe den jetzt halt auch länger von mir hergeschoben. Ich hatte den halt auch im Kino nicht geguckt, weil ich da auch schon so gedacht habe, gut, ich habe nicht so hohe Erwartungen an den Film gehabt dann halt auch. Und er war dann halt auch ganz gut. Er hat auch Spaß gemacht beim Gucken, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so ein Film, wo ich sage, ja, okay, den gucke ich mir auf jeden Fall bald nochmal an. Mhm. Eben auch, weil mir zu viel gesungen wurde.
Ja. Okay. Kein Metal gesungen, ja. Dann wäre es vielleicht was anderes.
Das kommt vielleicht noch dazu, ja. Wenn da die ganze Zeit Death Metal gelaufen wäre, dann wäre das vielleicht was anderes. Ja.
Das fehlt noch, so ein Disney-Musical mit Death Metal.
Da wäre ich dabei.
Wäre denn dein Hochzeitstanz dann auch so ein Death Metal-Song, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Soweit hast du noch nicht vorausgedacht. Ja, siehst du, ich als DJ sehe da natürlich potenziellen Job kommen. Deswegen muss ich mich schon mal vorbereiten.
Ja. Aber fang schon mal an, ein bisschen Death Metal zu hören, ja.
Okay.
Kannst du was raussuchen, was davon auch gut tanzbar ist?
Schön, genau, mit seiner Braut tanzbaren Death Metal Song. Ziemliche Herausforderung.
Geil.
Gut zu wissen. Okay.
Ja.
Encanto.
Ja, viel mehr gibt's zu Encanto auch eigentlich nicht zu sagen. Abgesehen von den Zahlen natürlich. Und da ist der, ja, doch an sich in einem ganz ordentlichen Bereich, würde ich sagen. Also IMDb 7,3. Bei Metacritic hat er 75 Punkte. Letterboxd 3,7. Bei Rotten Tomatoes 7,5 Critic Score und 4,6 Audience.
Das ist nicht so ohne, ja.
Das ist nicht so ohne.
Wer darf jetzt anfangen?
Du.
Ich darf wieder anfangen.
Ja.
Ich würde sagen, du bist bei einer... Na, bist du hier wohlwollend oder eher kritisch? Ich sag, du bist bei einer 6,5.
Das gibt's doch nicht.
Nehme die kritische Variante.
Ich hatte exakt den gleichen.
Nur weil ich es gesagt habe, heißt nicht, dass du das nicht nehmen kannst.
Ja. Mach ich auch. 6,5. Das ist so an der Grenze zu 7, ne? Aber ich finde so auch, Grenze, so, ja, genau. Es klingt wirklich so, dass er dann eher unten ist. 6,5.
Ja, Ich bin sogar tatsächlich noch ein bisschen weiter unten.
Noch bei 6 oder 6, okay.
Es ist nur bei einer 6.
Okay,
ja.
Okay.
Ich hab Glück, weil er mich dann doch irgendwo so ein bisschen zu sehr durch die recht seichte Story sich ein bisschen, ja.
Ja, es klingt alles recht generisch, muss ich schon sagen. Also.
Es ist auch tatsächlich sehr generisch.
Und ja. Die Message ist halt leider auch schon klar. Wenn man die Prämisse liest, ne, so, da ist eine, die hat dann eben keine magischen Kräfte und dann ist klar, die Message ist, du bist trotzdem besonders, auch wenn du keine magischen Kräfte hast, ja.
Und das war auch schön und ich hatte am Ende trotzdem auch ein bisschen Tränen in den Augen, so ist nicht. Aber.
Aber nur 6 Tränen halt.
Aber nur 6 Tränen. Mehr war halt nicht.
Genau. Die guten Filme übrigens auch 10 Tränen. Mhm. Okay. Aber bei dem Hochzeitstanz, da hätte die bestimmt 10 Tränen in den Augen gehabt, ja? Wenn du dann zum Death Metal Song deinen Öffnungstanz machst, oder?
Ja. Bestimmt mindestens. Das klingt jetzt schon auf dem Papier richtig gut.
Ja. Finde ich auch. Und dann Jake Gyllenhaal als Stargast.
Juhu.
Als Überraschungsgast.
Wenn die da ist, dann bräuchte ich keinen Stargast mehr, oder?
Oh Gott.
Und wenn du da als DJ dabei bist, so dann haben wir doch schon die Prominenz aus Deutschland komplett vertreten.
Ich wollte gerade sagen, die Party ist ja dann schon, ist ja schon gewonnen.
Ja.
Kann jetzt mehr schiefgehen.
Da wüsste ich nicht, was das noch toppen soll.
Oh Gott. Definitiv. Okay.
So, jetzt der Regisseur von Welcome to the Jungle, meintest du vorhin?
Nee, das ist nicht in dieser Episode.
Ach
das
so.
Ist,
okay.
Wir nehmen ja heute noch ein paar Episoden auf, insofern.
Noch ein paar gleich.
Ja. Das kommt nicht in dieser Episode. Ich habe einen Horrorfilm. Mhm. Etwas aus dem Horrorgenre. Relativ frisch aus dem Jahr 2021 habe ich mir Malignant angeguckt.
Ja. Da habe ja sogar ich mitbekommen, dass der ziemlich heiß besprochen wird.
Teilweise.
Das habe ich auch.
Teilweise wird er von manchen sehr, sehr gern gemocht. Andere finden ihn nicht so geil, also da spalten sich ein bisschen die Meinung. Aber es ist ein interessanter Ansatz, weil James Wan, der schon irgendwie ein paar Horrorfilme inszeniert hat in seinem Leben, der hatte nach Aquaman, nachdem er diesen Riesenerfolg für die Warner Brothers hingelegt hat, hatte er so einen Freifahrtschein. Mhm. Und die haben ihm gesagt, pass auf, du willst wieder einen Horrorfilm drehen, wir geben dir hier 40 Millionen, was schon eine Menge ist. Das ist also weit entfernt hier von so einem Blumhouse-Budget.
Ja.
Kannst einen Horrorfilm drehen nach freier Nase, uns ist völlig egal, kannst das Drehbuch schreiben und mach mal.
Okay.
Und das hat er genutzt und hat gesagt, okay, von ihm ist die Story, er ist der Regisseur von dem folgenden Film. Und der durfte sich ein bisschen austoben. Schon ganz cooler. Ganz coole Voraussetzung für ihn. Mhm. Und dann hat er Malignant gedreht. Hat Annabelle Wallace, was sicher der prominenteste Name im Cast ist, in die Hauptrolle gelegt. Die Dame kennt man aus Die Mumie, die war bei Bombshell dabei. Ich kenne sie primär natürlich als Grace in Peaky Blinders. Da ist sie für mich eigentlich, ist halt Grace aus Peaky Blinders. Da werde ich sie halt nicht vergessen in dieser Rolle, weil die war großartig. Und sie spielt Madison. Und Madison ist eine junge, schwangere Frau in einer sehr aggressiven Beziehung. Wir sehen ein Handgemenge am Anfang von ihrem Mann, dass der sie auch anmault, dass sie praktisch seine vorigen Kinder umgebracht hat, weil sie schon ein paar Fehlgeburten hatte und die Kinder dann gestorben sind. Und er macht sie halt deswegen an und knallt sie gegen die Wand und sie haut so mit dem Kopf gegen die Wand, hat halt hinten eine Kopfwunde und lebt in so einer ziemlich aggressiven Beziehung. Und unter mysteriösen Umständen stirbt dann dieser Mann in der gleichen Nacht. Und ab diesem Zeitpunkt wird sie von Visionen verfolgt, wo sie sieht, dass ein dämonisches Wesen mordet. Und das ist visuell schon ganz cool gemacht, weil die, je nachdem, wo sie sich befindet in dem Haus, also sie ist in dem eigenen Haus, aber die Location ändert sich dann so um sie rum. Und sie befindet sich dann an einem anderen Ort und ist dann so völlig schockstarr und bekommt dann mit, wie jemand umgebracht wird. Mhm. Soweit so gut. Bis dann rauskommt, dass die Morde tatsächlich im realen Leben auch passieren. Und dass die Menschen, die sie praktisch in ihren Visionen sieht, dass die auch tatsächlich umgebracht werden.
Okay, also hat sie Vision.
Sie hat Vision, die sich als wahr dann zeigen.
Ja.
Und sie sieht praktisch dieses dämonische Wesen, die diese Morde halt begeht und geht halt zur Polizei. Aber für die Polizei ist sie natürlich die Verdächtige. Weil sie Sachen gesehen hat, die sie eigentlich nicht sehen durfte und so weiter und so fort.
Mhm.
Also wird sie natürlich auch als Verdächtige gezählt.
Mhm.
Von einer Polizistin und von einem jungen Polizisten. Und ja, also es ist, ich sag mal so, die erste die ersten zwei Drittel sind extrem generisch. Das hätte auch so ein Conjuring-Teil sein können von James Wan. Wir sehen, wie dann plötzlich, wenn irgendwas Mysteriöses oder Unheimliches passiert, sehen wir, wie die Elektrizität im Haushalt darauf reagiert, wie bestimmte Sachen dann ausfallen, wie bestimmte Sachen flackern und so. Und wie dann der Strom verrückt spielt. Das haben wir auch schon gesehen in Sachen wie Lights Out und so eine Sachen. Also ist jetzt auch nichts Neues. Und auch dieses dunkle Geheimnis, was sich langsam entblättert, was dann auch im Laufe des Films dann so peu à peu gezeigt wird, das hat man auch schon so gesehen. Also recht generisch. Und auch diese Art von Film, wo ich sagen würde, Lee, das ist nichts für dich. Du hast am Anfang so ein, zwei Jumpscares. Du hast CGI, was nicht immer geil ist. Also da sind manche Momente, die sind komplett durchwachsen. Du hast typisch für James Wan, schon damals, wo er mit Lee Whannell irgendwie Saw gedreht hat, du hast ziemlich unterirdische Schauspieler, die gecastet worden sind. Da sind keine großen Könner dabei, sondern du hast halt wirklich, also gerade diese beiden Polizisten, die Frau und der Typ, und dann hast du eine Gerichtsmedizinerin, die halt immer bei den Mordschauplätzen da ist, und sie ist dann offensichtlich sehr verliebt in den jungen Detektiv und schmachtet ihn dann auch immer so an, wo ich dann denke, boah, Alter, die schauspielerische Leistung. Also Annabelle Wallace ist hier die Einzige, die so ein bisschen heraussticht, wo du auch siehst, die kann was.
Ja, aber warum? Also ich meine, wo ist denn das Geld hingeflossen?
Ja, das Geld ist nicht da reingeflossen, sondern das Geld ist dann eher in die Effekte reingeflossen und in andere Sachen, nicht in die Schauspieler, das steht schon mal fest.
True. Okay.
Also recht generisch, und zwar eine ganze Zeit lang. Und dann, im letzten Drittel, das ist halt das Krasse, macht der Film einen völlig abstrusen Twist und dreht komplett frei in Sachen, wird dann völlig wahnwitzig und dreht dann völlig frei in Sachen Irrsinn und Gewalt. Und das fand ich richtig geil. Also der hat dann auf einmal im letzten Drittel hat er so einen Turn gehabt, den ich mega gefeiert habe, der zwar richtig an den Haaren herbeigezogen ist, aber dann wird der Film auch richtig gewalttätig und explizit und dieses Aha, Alter, was ist denn jetzt los? Ab dem Moment hat er mich richtig gut bei der Stange gehalten. Aber bis dahin, die erste Stunde vielleicht so, ist das alles sehr gewöhnlich und durchwachsen und so. Und bis dann hat er mich nicht gecasht. Aber die letzte halbe Stunde wiederum, die war geil.
Ach du Scheiße.
Und das ist halt so der Moment, wo auch viele gesagt haben, okay, das ist krass, weil erste Hälfte so und zweite Hälfte so. Also es hat bei vielen Leuten so, ist das auch so angekommen, dass die den Film nicht durchgängig gut fanden. Aber andere wiederum fanden ihn sehr geil, weil der halt anfängt mit deinen Erwartungen spielt und relativ anfängt wie ein generischer Horrorfilm, dann aber was komplett anderes wird. Das finden andere wiederum gut. Ich fand's halt, warum nicht gleich diesen Teil weglassen, den man schon tausendmal gesehen hat.
Besser?
Ja, klar.
Oder besser. Naja, weil der Schock dann natürlich nicht so groß ist, ne?
Mag sein. Dadurch hast du halt einen extremen Qualitätsjump im letzten Drittel gehabt. Aber unterm Strich muss man hier sagen, dass der Film halt durchwachsen ist. Weil der geht 111 Minuten. Und die sind halt nicht komplett durchgängig geil. Sondern erst ab einem bestimmten Reveal.
Okay.
Aber wird das Schauspiel dann auch besser im letzten Drittel, oder ist es dann einfach zu vernachlässigen, weil...
Das Schauspiel ist zu vernachlässigen. Das ist hier... Also ich hab schon ein paar Filme aus dem Genre gesehen, wo ich gesagt habe, dass das Schauspiel auch gut ist. Also gerade Mathieu, die beiden Mädels und so weiter, fand ich super. Schauspielerisch. Aber bei den meisten von diesen Hollywood Horrorfilmen, also ich meine, du hast so... Bei der Conjuring-Reihe hast du Vera Farmiga und wie heißt er, Patrick Wilson in der Hauptrolle. Ja. Das sind ja gute Schauspieler.
Ja, ja.
Aber wenn du so die
außer in Moonfall, da war der katastrophal, der Wilson.
Echt, ja?
Aber das liegt an Moonfall.
Ja gut, okay, kann mir vorstellen. Wenn Emmerich die inszeniert, dann ist Schauspielerei auch
schlimm. Haben wir gestern besprochen, kommt jetzt als Folge am Wochenende.
Okay. Guck mal hier, wie er hier Cross-Promo hier
geteased,
macht.
Geteased, ja.
Dezent geteased. Ja. Haben wir so reingeworfen in meine Rezension hier, seine Werbung.
Hey, ja, hier Filme.
Hey. Ja, die wir gedisst haben die ganze Zeit, da müsst ihr unbedingt reinhören.
Ja.
Nee, gute Jungs, unbedingt reinhören. Jeden Samstag, 15 Uhr, ist das richtig?
Jetzt nicht mehr.
Ach so?
Ach so.
Das ändert jetzt sich noch alle zwei Wochen wieder.
Ach, jetzt wieder alle zwei Wochen?
Ja.
Ist das so, ja?
Ja. Erklären wir in der neuen Folge, die jetzt rauskommt.
Naja, komm, jetzt. Hallo, bist hier bei uns. Ist ein Tag vorher, wollen wir hier so, muss ja irgendeinen Vorteil geben.
Dietz, wir müssen auch irgendeinen Vorteil haben, dass du hier bist. Richtig. Du bist so ein Quatsch, Alter.
Muss jetzt 24 Stunden
vorher. Nein, er muss das doch nicht erklären, alles fein.
Das würde den Rahmen sprengen. Wir wollen ja in deiner Rezension hier bleiben.
Ach so, okay, deswegen auch Moonfall. Okay, zurück zum Malignant. Ja, das, was ich sagen wollte, ist Patrick Wilson und Vera Farmiga gute Schauspieler, aber wenn du so die Nebencharaktere von denen siehst oder so Leute, die eher so kleine Rollen auftauchen, das sind ja selten gut, sondern das sind meistens so, dass du denkst, Alter, was ist denn das für ein Bauerntheater? Aber spielt halt keine Rolle.
Joey King hat danach noch 30.000 andere Rollen in jedem generischen Horrorfilm gekriegt.
Ja, das
und
stimmt.
Und war das überall gibt ja sehr generisch und langweilig, ja.
Ja, aber ich kenne viele Beispiele, wo die Hauptrolle halt cool ist. Annabelle Wallace war ja auch die aus dem gleichnamigen Film, Annabelle. Die hat ja auch die Hauptrolle gespielt. Und glaube ich, im zweiten war sie ja die...
Habe ich beide, habe ich alle nicht geguckt.
Ja, okay. Also meistens gute zentrale Hauptrolle, alles was so außenrum ist, schauspielerisch eher mies. Ihre Schwester spielt hier eine Rolle, die ist auch nicht geil. Aber ist zu vernachlässigen, weil es geht um den Film und um die Effekte und um den Horror an sich. Und der ist halt am Anfang so, da ist irgendwas im Schatten. Und da läuft irgendwas durchs Haus, also so Sachen, die du schon mal gesehen hast. Mhm. Aber am letzten Drittel passiert etwas, wo du nicht sagen kannst, dass du es gesehen hast. Also da ist auch, wie heißt die Stuntfrau von Tarantino, Zoe Bell? Mhm. Die spielt da auch in einer Szene eine Rolle. Da wird es dann wirklich interessant und halt wirklich gewalttätig und brutal. Und sowas liebe ich ja. Da wird er dann richtig explizit. Da hat er aufgedreht.
Ja. Wie soll man denn das bewerten?
Ja, ist schwierig. Ist bei mir halt punktemäßig hat sich da noch einiges gewandelt.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja immer so das Ding, ne? Das könnte ja auch wieder dafür sprechen, was du ja eben schon meintest, so der Film wird ja doch teilweise recht gut bewertet. Mhm. Weil wenn das letzte Drittel nochmal gut ist, dann gehst du ja erstmal mit einem guten Gefühl eigentlich aus dem Film raus. Ja, das stimmt. Und dann sagst du halt, oh ja, geil. Und dann gibst du dem halt auch erstmal was. Und wenn du dann jemand nochmal guckst oder nochmal drüber nachdenkst, denkst du, ja, okay, aber eigentlich war der am Anfang schon gar nicht so gut. Aber wenn der am Ende nochmal auftritt, dann...
Ja, das stimmt schon. Also was der Film natürlich, also was relativ smart ist an dem Film, das letzte Drittel wurde an manchen Momenten, was du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hast, wurde schon angeteased. Mhm. Du hast so ein bisschen Foreshadowing im Laufe des Films gehabt. Und wenn du den jetzt noch ein zweites Mal siehst, da wirst du den einen oder anderen Moment sehen, der dir jetzt scheißegal war, wo du sagst, okay, alles klar. In die Richtung geht diese Szene. Mhm. Oder jetzt weiß ich auch, was das und das bedeutet. Aber ja,
stimmt, das wertet dann vielleicht so ein paar Sachen auf.
Das wertet den Film so ein bisschen bei der Zweitsichtung auf, aber ich war trotzdem generell dabei, dass ich gesagt habe, der ist am Anfang nichts Besonderes. Und da fragst du dich halt irgendwie eine Stunde lang, was die Leute jetzt so geil finden an diesem Film. Mhm. Aber ist auch nicht bei allen so. Also der Film hat, ich habe auch schon Bewertungen in unserer Bubble gesehen, die sind halt bei 2 Sternen, 2,5 Sterne. Also ist nicht toll.
Ja.
Und dann andere wie Alessandro, die geben ihm halt 5.
Ach so gleich.
Ja.
Alter, wow.
Aber jetzt so unterm Strich, würdest du den denn weiterempfehlen?
Ich würde sagen, riskiert mal einen Blick und macht euch selbst ein Bild, ja.
Naja, aber den Blick muss man ja, also den man muss den ja schon bis zum Ende gucken. Sonst hat man ja nicht wirklich, also mit einem Blick riskieren ist, glaube ich.
Na, mit Blick riskieren meine ich nicht, dass man 10 Minuten von einem Film einschaltet und dann wieder ausmacht, sondern Blick riskieren meine ich schon, ja, solltet ihr euch angucken und selbst ein Bild machen.
Würdest du den mir empfehlen?
Nein.
Hm. Nicht mal aufgrund dieses Twists. Okay.
Das ist nicht der Horrorfilm, den du wahrscheinlich gut finden würdest.
Schwierig. Okay.
Aber Dietz? Also das ist jetzt nicht The Nun oder so, sondern das ist schon noch ein bisschen andere Nummer. Der hat sich hier schon was einfallen lassen.
Ja, das habe ich mir gedacht. Also, ne, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt doch ein bisschen interessiert an dem Film, weil ich hatte vorher auch schon diese ja ziemlich unterschiedlichen Reviews auch so bei mir bei Letterboxd gesehen von allen möglichen Leuten und auch so. Und war dadurch so ein bisschen, ja, gucke ich mir den jetzt an oder noch nicht. Aber diese Info jetzt, dass das letzte Drittel nochmal so abdreht und vor allem auch expliziter auf jeden Fall halt wird von der Gewalt her, dann da bin ich dabei. Und wenn es nur das letzte Drittel ist, wo ich mich dann drauf freue.
Also da stand ich auf der Couch und habe applaudiert auf jeden Fall. Da ging es auf einmal richtig ab.
Dann habe ich Bock auf den Film. Ja, so, das reicht mir schon.
Das interessiert mich jetzt schon auch. Mhm. Also, das ist leider die Krux. Okay.
Das ist allerdings wirklich die Krux.
Warum ich werde ja auch bei uns gerade die letzten Wochen immer wieder dafür, werde ich ja immer als Psychopath dargestellt, weil ich halt Gewalt in Filmen einfach mag.
Ja, das habe ich auch gehört. Das war so ein Schwachsinn, Alter.
Ja, danke. Siehst du, deswegen, ich komme zu euch. Hier wird meine Meinung noch geschätzt.
Ja, genau, weil du bei The Sadness geredet hast und so und Hoffi dann gesagt hat, nee, das, also ich habe voll verstanden, was du meinst, wenn du so beim Fantasy-Filmfest sitzt und die feiern halt alle irgendwie eine Szene, wo jemand so der Arm abgerissen wird, dann ist das natürlich schrecklich gewalttätig, aber es ist trotzdem Party, so, weißt du, und Splatter und Fun. Und
kann ja trotzdem Spaß machen.
Und Hoffi hat gesagt, nee, das ist ernst. Da bluten Leute aus Körperteilen und so. Ich weiß nicht, du bist ein Psychopath, wenn du das lustig findest. So ein richtiger ZDF-Moderator.
Ja, mir wurde da richtig was an den Kopf geschmissen und ich war die ganze Zeit so, Leute, ey, sorry, ich habe halt Spaß mit Splatterfilmen. Ja, das hat nichts mit Psychopathen zu tun, das ist einfach lustig.
Ja, manchmal denke ich auch so, Junge, was labert ihr?
Interesting. Okay.
Siehst du, deswegen, ne, hier wird meine Meinung auf jeden Fall verstanden und geschätzt.
Ja, wir sind da nicht falschen Leuten. Wir sind da nicht so konservativ wie die alten Menschen da von deinen Co-Moderatoren, deine Vorgesetzten, ja, sondern wir sind
die Vorgesetzten.
Wir sind halt die Millennials, wir sind da noch so bei den Millennials noch so am Puls der Zeit.
Mhm. Bei uns gibt's auch keine Hierarchie. Hier ist keiner vorgesetzt.
Nee, hier ist keiner vorgesetzt. Wir sind alle gleich.
Bei uns ja auch nicht.
Naja.
Scheinbar in der Außenwahrnehmung ein bisschen anders.
Ja, genau. Auf Papier vielleicht nicht, aber sonst.
Ja, damit nochmal liebe Grüße an den Rest von Ja, hier Filme.
Auf jeden Fall, der Rest.
Ja, wir würden dir
ja nicht so intensiv dissen.
Ja, wir ja auch. Also wir würden dir ja nicht so intensiv dissen, wenn wir die nicht mögen würden.
Genau, wir dissen nur Leute, die wir mögen. Ja. Meistens sind die, die wir dissen, die nicht da sind. Daher. Wir trauen uns nicht wegen dem Backlash.
Ja.
Die direkt live zu dissen. ja, Malignet. So, würde ich abschließen an der Stelle. Hat sein Budget nicht mal eingespielt, ist bei 34 Millionen dann gelandet. Von dem 40 Millionen Budget. Also war nicht sonderlich erfolgreich.
Hat aber wahrscheinlich auch durch Kinoprobleme zu tun, oder?
Dachte ich auch,
ja, war das nicht so ein Pandemie-Ding? 2021, das war auch so ein Pandemie-Ding. So ein ausgewählten Kinos dann wieder raus und so, auf jeden Fall, das war auch nicht hilfreich.
Der lief hier nämlich, glaube ich, auch so gut wie gar nicht. Also.
Aber guck mal, ich meine, diese 90% aller Horrorfilme, gerade so Blumhouse-Produktionen, die sind ja unter 10 Millionen, was das Budget angeht.
Klar, ja.
Und hier hast du 40 Millionen und er hat 34 Millionen eingespielt. Also wenn du hier so eine 8 Millionen, 7 Millionen Produktion hättest und der macht 34 Millionen, hätte er natürlich seine Kohle wieder gemacht. Aber dadurch, dass die durch Aquaman ihm halt ein gutes Budget rüberspringen ließen, ist der nicht ganz da oben rangekommen. Auch wegen Covid durchaus.
Ja.
Ja, 111 Minuten, vielleicht auch ein bisschen zu lang.
Mhm.
So, bedingte Empfehlung.
Ja, dann hau mal die Punkte raus.
Mache ich. IMDb ist bei einer 6,3. Der Metascore 51. Das ist schon nicht so doll. Rotten Tomatoes 6,3. 3,1 vom Publikum und Letterboxd ist hier auch nur bei einer 3,2. Von der Durchschnittsbewertung. Jetzt ihr.
Boah, Alter. Das ist so schwierig. Also,
ja, ist nicht leicht. Ich muss sie selber überlegen, so was, wie bewerte ich das jetzt?
Ich schwank natürlich mal wieder so ein bisschen. Aber du hast ja also über das letzte Drittel schon durchweg gut gesprochen. Deswegen muss das eigentlich die Nummer schon nochmal derbe aufwerten. Ich sag, du bist bei 7 gelandet.
Mhm.
Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Jetzt ist die Frage. Ja, komm, nee, ich nehme aber auch 7.
Für dich reicht ja ein Gleichstand, um in den Lostopf zu kommen.
Und nicht mal dann ist auch 7 ein guter Tipp, weil wir stehen aktuell immer noch gleich da. Wir sind beide mit 1,5 Miesen unterwegs. Ja. Guess ist bei 2, deswegen ist das jetzt sowieso wieder entscheidend.
Ja, dann bin ich wohl der Loser dieser Episode schon wieder, weil das ist eine 7.
Es ist eine 7. Oh, sehr schön.
Es ist eine 7. Es war die ganze Zeit eine 6 und ist dann in der letzten halben Stunde auf eine 7 gesprungen, weil da ging's nochmal ab. Da ist der generische 6-Punkte-Horrorfilm tatsächlich nochmal einen Punkt gestiegen. Und bin dann noch bei einer 7 gelandet. Aber ja, warum nicht gleich so?
Mhm. Ey, aber das reicht mir auf jeden Fall. 7 Punkte Horrorfilm ist schon okay.
Denke auch, ja.
Okay.
Ab 7 Schmale Punkte Ansprüche. Ist das für mich auch eine Empfehlung.
Ey, also bei Horror kannst du ja... Da ist ja so viel Rotz in den letzten Jahren auch einfach rausgekommen.
Mhm.
Also gerade was diese Blumhouse-Produktionen halt angeht, ne, das ist halt alles so generisch und sonst was. Und wenn da jetzt mal so ein bisschen was Neues mal im letzten Drittel dann wenigstens noch kommt, dann habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, du wirst hier hin und her gerissen werden, weil du hast bestimmte Momente, die du schon tausendmal gesehen hast, wo du sagst, oh, nicht schon wieder ein dunkles Wesen, was irgendwie durch ein Haus rennt und nicht schon wieder irgendwie ein Vieh, was irgendwie durch die Decke springt. Aber dann hast du wieder so andere Momente, die du so noch nicht gesehen hast. Also es hat ja Licht und Schatten.
Aber Dietz, du guckst nicht so gerne ältere Filme, ne? Da war doch was.
Nee, das würde ich gar nicht so unbedingt so sagen. Okay. Also ich finde da teilweise so ein bisschen schwieriger den Zugang zu, das ist so das Ding. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die nicht, ja, weniger gern gucke.
Okay. Ja, weil da gibt's ja gerade auch im Horrorbereich schon auch eine Menge wirklich großer Filme, die du aber schon alle kennst, oder weil sonst würde ich ja
da habe ich einiges geguckt zumindest, ja.
Okay. Ja, weil also da bin ich immer wieder erstaunt, was es da wirklich an echt großen Filmen gibt, so die ich halt noch überhaupt nicht kannte.
Ja, also alles, was so an Klassiker ist, aus dem Horrorgenre, so aus den 60ern, 70ern, 80ern, das ist meistens auch so, wo ich sage, die muss man auch gesehen haben.
Ja, eben, weil bevor ich mir halt die x-te Blumhouse-Produktion angucke, gucke ich mir halt lieber einen von denen an, ne, die ich noch nicht kenne, weil da habe ich schon auch echt große Lücken. Also.
Ja, ist legit.
Mhm. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ne? Also ich habe Exorzist zum Beispiel geguckt, ich glaube 2013, 2014 so das erste Mal.
Mhm.
Und ich war damals so weggeblasen von diesem Film. Und der war für mich auch in dem Moment, da war der ja auch schon irgendwie 40 Jahre alt, da war ich schon so, okay, fuck, dieser Film ist heute noch scheißgruselig.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und das schaffen moderne Horrorfilme teilweise einfach nicht. Gerade dadurch, dass halt durch Blumhouse sich inzwischen halt so ein Trend entwickelt hat, dass du recht billig produzierst, viel auf Jumpscares und Billo gesetzt wird halt irgendwie. Da ist keine Story mehr. Und dann hast du halt die interessanten Horrorfilme der letzten Jahre, wie ich sag jetzt mal, Babadook, einen Hereditary, die dann aber halt wieder so weit floppen, dass sowas dann halt wieder weniger, ja, von den Studios dann halt auch wieder durchgesetzt wird, weil das halt nicht der klassische Horror ist, ne? Ja. Also ich war bei The Witch zum Beispiel im Kino und da sind die Leute reihenweise rausgegangen, weil sie gesagt haben, so gut, das ist ein langweiliger Scheiß.
Den fand ich wieder so gut.
Ach echt, da sind Leute aus dem Kino gerannt, okay.
Ja.
Abgefahren.
Ja, es ist wieder die Erwartungshaltung so. Wer weiß, was die für einen Film erwarten. So, die denken so an Paranormal Activity und
King
of the Witch.
Ja,
definitiv. Ja, gut. Das heißt, Dietz ist im Lostopf. Wie stehen wir?
Ja, Dietz und ich haben 1,5 Miese. Damals Dietz im Lostopf. Und Guess ist bei 2 Miesen.
Wieder knapp verloren. Das ist echt eine beschissene Saison für mich. Aber gut.
Ja,
so geht's weiter. So geht's weiter. Na gut, dann bedanken wir uns nochmal bei unserem Gast, würde ich sagen.
Ja, danke, dass ich mal wieder da sein durfte, auf jeden Fall.
Sehr gerne, Dietz. Danke
immer wieder gerne, ja. Vielen Dank.
Ja, und danke an die Supporter und danke an die Hörer. Und mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ja, ihr Filme unbedingt einschalten.
Ja, du kannst nochmal die Werbetrommel rühren, wenn du möchtest.
Ja, genau. Wie gesagt, alle 2 Wochen samstags jetzt könnt ihr dann auch bei uns mal reinschalten, bei Ja, hier Filme. Wir sind auch halt überall, wo ihr Podcast hören könnt und da auch bei YouTube mit Video und sowas dann halt vertreten. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da seht ihr auch unsere wunderbaren Fressen dazu.
Tja, euch gibt's mit Gesichtern, stimmt.
Euch uns gibt's mit Gesichtern.
Aber es passt auch gut, ja. Freitagabend, 18 Uhr, bewegt mit Banausen, Folge hören. Habt dann noch Zeit bis zum nächsten Tag und dann ab 15 Uhr könnt ihr bei ihr Filme einschalten, wenn ihr durch seid.
Ganz genau.
Guter Plan.
Einfach time. Sehr gut, dann grüß mal die anderen beiden Fressen.
Ja, mach das.
Ja. Und danke nochmal und ich würde sagen, wir sind raus.
Ja, sind wir raus.
Peace.
Peace. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.